Einen wunderschönen guten Abend zum 36. WTF-Talk zum Thema Comics, Kunst, Kultur oder Kinderkram. Und ja, wir haben heute eine volle Gästeliste und dementsprechend auch ein volles Fenster mit, naja, mit Kühlwaldi ist es dann ganz voll. Aber Markus musste ordentlich basteln, damit das alles reinpasst. Jo, und dann würde ich sagen, das vom Stammteam sind dabei der Bernd, die Annika und ich. Und ja, unsere Gäste stellen sich am besten mal kurz selbst vor. Fangen wir doch mal an mit, ach, fangen wir einfach mal an mit dem, der wirklich am klassischsten vielleicht Comics zeichnet bei uns. Joscha.
Okay, wusste gerade nicht, ob ich derjenige bin, der am klassischsten Comics zeichnet, weil ich da auch gleich wahrscheinlich schon widersprechen würde.
Okay.
Aber hallo, ja, Joscha Sauer heiße ich und bin Cartoonist und Regisseur und mache seit vielen, vielen Jahren eine Cartoon-Reihe, die nicht lustig heißt und die vielleicht ein paar Leute kennen.
Jo, wer auch zeichnet, aber jetzt sagen wir mal im Comic-Stil, aber eben auch ganz viel anderes und den ihr alle Zuschauer kennt, wenn ihr unsere Ankündigungen kennt. Zumindest was er so gezeichnet hat, nämlich so ziemlich jeden, der bei uns zu Gast war, Vladi.
Ja, Tag zusammen. Ich male auch ein bisschen Männchen und freue mich da zu sein. Sowas zum Beispiel.
Ja, man kann Vladis Männchen auch auf T-Shirt bestellen. Ja. Ja, Joanna, du machst was ganz anderes. Oder
Ja,
zeichnest du auch selbst?
na, nee, das habe ich lange aufgegeben, leider. Wobei ich manchmal denke, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man, je älter man wird, desto mehr gibt man seine Hobbys auf. Aber nee, ich bin hier eingeladen als Leiterin des ersten deutschen Comic-Museums in Schwarzenbach, auch bekannt als Entenhausen. Das ist das Erika-Fuchs-Haus, das Museum für Comic- und Sprachkunst, das es jetzt seit 9 Jahren gibt. Und nächstes Jahr feiern wir großes 10-jähriges Jubiläum.
Jo.
Sehr cool.
Yay.
Und
Wer ist Erika Fuchs?
Genau.
Kollektives donaldistisches Heulen.
Ich weiß, wer das ist. Die Leute da draußen, die fragen das.
Okay, also Erika Fuchs ist also den Donaldisten am meisten, denke ich, bekannt oder ein Begriff. Sie hat in Schwarzenbach an der Saale gelebt und gearbeitet und ganz lange von dort aus die Geschicke des Mickey Mouse Magazins gelenkt. Sie war die Chefredakteurin und das war sie, weil sie die Übersetzungen übernommen hat vom amerikanischen Englisch der Entenhausen Comics, also Duck Burke, zum deutschen Entenhausen. Und das hat sie bis Mitte der 80er Jahre sehr erfolgreich gemacht und hat den Comics, also den Entenhausen Comics, damit so einer großen Popularität verholfen.
Die Irene hat noch nicht.
Irene, genau.
Ja, hi, hi zusammen. Ich bin Irene Roth von Haus aus Biologin. Ich war mal in der Krebsforschung einige Jahre, habe dann umgesattelt in die Kommunikation. Bin jetzt in der Pressestelle von einem großen Pharmaunternehmen und bin Comic-Liebhaberin, deswegen bin ich hier. Also ich habe mit Comics auch lesen gelernt und bin, wie man sieht, stilecht als Donaldistin gekleidet. Und bei uns Donaldisten geht es um das Werk von Karl Barks in der Übersetzung von Erika Fuchs. Und damit beschäftigen wir uns und tragen den Donaldismus in die Welt hinaus.
Als Lydia das erste Mal von bei mir erzählt hat, was Donaldisten sind, hatte ich erst verstanden, die Übersetzung, die Werke von Karl Marx übersetzt von Erika Fuchs. Da war ich ein bisschen verwirrt, was das jetzt heißen sollte. Aber ich habe dann gelernt, dass es auch ein Erikativ gibt. Was ist das
Genau.
denn?
Magst du, Joanna, oder?
Ach nee, wenn du gerade schon dabei bist.
Sie hat praktisch den grammatikalischen Inflektiv in die Comics reingenommen, also dieses Grübel, Denk, Staun,
Seufz.
Seufz, Ächz, also nicht Ächzen, sondern Ächz, das kennt man vielleicht und ist auch zum Glück ziemlich weit im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen.
Ja.
Sie hat damit auf jeden Fall die Art und Weise geprägt, wie ich als Kind gesprochen habe.
Sehr gut, sehr gut. Ich sage ja immer,
Ja.
jeder ist Donaldist, nur manche wissen es nur noch nicht, ne? Also.
Wenn ich jetzt als Kind lieber Mickey Maus gelesen habe, ist das dann schlimm?
Naja, sagen wir mal so, man kann ja noch sich weiterentwickeln. Für uns Donaldisten ist halt Donald einfach die Figur, die aus dem Leben kommt. Ne? Der scheitert ständig. Der hat eine anspruchsvolle Verlobte, die ihn triezt mit seinem Cousin Gustav. Er muss immer Geld verdienen und versagt elendiglich. Ja? Und während Mickey Mouse, bei dem geht halt immer alles glatt. Und das ist ja irgendwann... ja, ein bisschen langweilig. Das ist nicht so wirklich aus dem Leben gegriffen. Jeder fällt mal hin, aber das Wiederaufstehen ist halt das, was es dann so lebensecht macht.
Ja, ehe wir vielleicht im Späteren noch mal weiter nach Entenhausen reinkommen.
Natürlich.
Was sind denn, Joscha, wenn du sagst, du machst eigentlich keine klassischen Comics, was sind denn für dich Comics? Und
ja,
vielleicht die anderen?
Okay, also für mich Comic ist eigentlich eine Form. Es ist, und damit erübrigt sich auch eine Menge nachfolgender Diskussionen, weil Comic für mich erstmal keine Inhalte beschreibt. Comic ist sequentielle Bildkunst. Das heißt, es ist eine Form, in der man etwas erzählen kann. Und in diese Form kann einfach alles drin sein. In dieser Form kann Comedy drin sein, worüber die meisten Leute erstmal einen Zugang finden zu Comic in den jungen Jahren. Aber es kann genau wie bei jedem anderen Medium wie Lyrik, wie Film, wie Audio, kann in diese Form jedes andere Ding gepresst werden, abstrakt oder wirklich erzählerisch. Und das ist für mich erstmal Comic. Es ist eine sehr, sehr freie Art, in einem bestimmten Medium etwas zu erzählen. Und so wie ich das nutze, ich nutze es im Grunde in der verknapptesten Form, in der es möglich ist, nämlich in einem Bild runtergeschrumpft und dann wiederum aber relativ zugänglich für die meisten Leute, weil ich eben wie das, was die meisten Leute mit Comics verbinden, damit Humor mache. Und das heißt, ich versuche, Humor runterzudampfen auf ein Bild und in diesem einen Bild Comedy zu transportieren. Und so nutze ich Comic und das wiederum lässt sich dann wiederum aufsplitten in Cartoons, was ich eher mache, diese kurze Humorform von Comic oder eben in längere, ernstere Geschichten, was dann wieder von Graphic Novel eher abgebildet wird oder halt regional, wenn man halt über Manga redet, je nachdem in welcher Region halt Comics produziert werden, haben sie dann nochmal eigene Namen, aber alles ist eigentlich Comic.
Zeichentrick?
Zeichentrick? Eigentlich nein. Also ich weiß, dass Leute hierzulande oftmals Zeichentrick auch direkt verbinden mit Comicfilme und damit eigentlich genau diese klassischen 2D-Animationen meinen. Ich finde es da immer ganz interessant, so ins Englische auch zu gucken, wo Comic-Movies nicht wirklich eine Sache sind, sondern das dann eher als Comic-Adaptionen gesehen wird, was ja die letzten 20 Jahre uns diese große Mainstream-Hollywood-Stagnation gegeben hat, in der es wirklich nur noch Marvel-Filme gibt. Aber ansonsten ist das Animation, worüber Leute reden, in dem Moment, in dem sie halt Comic-Filme meinen.
Was sagst du denn dann zu so Sachen wie jetzt Schlümpfe zum Beispiel, die dann in diesen 20, 25 Minuten als kleine Serie dann laufen können? Das ist ja relativ nah am Comic geblieben.
Ja, also es kommt drauf an, welche Inkarnation du davon meinst. Es gibt ja diese 80er-Jahre Hanna-Barbera-Animation, in der sie versucht haben, viele Peyo-Comics zu adaptieren und zu erweitern, weil sie einfach nicht genügend Material hatten. Das sind Comic-Adaptionen und okay. Ist aber im Grunde halt ist eine animierte Serie. Dann gab es später Filme, 2D mit Realfilm gepaart, 3D mit Realfilm gepaart und dann gab es jetzt zuletzt komplett CGI-Schlumpffilme. Alles Animation halt, in welcher Inkarnation auch immer.
Aber wenn ich da mal kurz noch einhaken darf zum Thema Film, also gerade bei Comics, eben dieses serielle Erzählen, was du ja auch schon angesprochen hast, ich sehe eben schon zumindest eine gewisse Verwandtschaft. Also das Schöne ist ja, also oft, wenn ich auch mit anderen Zeichnerinnen und Zeichnern rede, die sagen dann eigentlich diese Storyboards, die man aus der Filmproduktion kennt, Das ist ja im Prinzip auch eine Aufteilung von verschiedenen Bildsegmenten aus dem Film in gezeichnete Panels. Und die Einstellungen, die in den Filmen passieren, von Camera Angle oder von irgendwelchen, ja, Reinzoomen ins Bild, das machen Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler ja auch. Also das heißt, so eine gewisse Verwandtschaft würde ich schon sagen, dass man sehen kann, auch wenn ich jetzt nicht behaupten würde, dass jetzt ein, weiß ich, ein Schlumpffilm 1:1 auf einen Comic runtergebracht werden würde, weil das wäre dann wahrscheinlich so telefonbuchmäßig
Ja.
dick irgendwie. Aber also eine gewisse Verwandtschaft würde ich da doch wohl
Ja,
sehen wollen.
natürlich. Also es ist beides eine visuelle Erzählform.
Ja, ich
Also die
sag mal,
Verwandtschaft.
Verwandtschaft
War
auf
mir
jeden
jetzt,
Fall.
lag mir jetzt nahe, dass die Disney-Leute da widersprechen, weil gerade wenn wir uns die Anfänge von Mickey Mouse angucken, der war ja 1928 direkt erstmal im Film. Also.
Aber warum würden Sie widersprechen? Gegenüber was?
Na, es ist nicht widersprechen, sondern eher so dieses, also dass ich eben schon diese sehr enge Verwandtschaft zwischen den beiden Medien sehe, also Comics als gezeichnete Form auf Papier gedruckt oder halt digital und dann eben die animierte Version. Aber also für mich sind das schon sehr, wie gesagt, nahe Medien.
Also
Ja,
ich würde es
also ich
nicht.
denke, beide Medien können natürlich Dinge, die das andere wiederum nicht hat, aber dass es da Überschneidungen gibt, keine Frage. Auch in beiden Medien spielt man mit Perspektive und es gibt mit Sicherheit sehr, sehr viele Überschneidungen. Aber ich fände es trotzdem immer schwierig, in dem Moment, in dem man anfängt, Comic als Synonym für alles zu benutzen, was zweidimensional und Klubschaugen hat. Und so wird es
Ja.
leider von den meisten Leuten auch heutzutage noch benutzt. Und
Ja.
das finde ich immer so ein bisschen schwierig und schade. Und deswegen versuche ich den Begriff Comic auch irgendwie mal so ein bisschen, gerade zumindest bei Animationen, wegzudrängen, weil ich denke, das limitiert oft die Vorstellungskraft der meisten Menschen.
Ladi, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, ich würde auch sagen, bis zum Storyboard ist es Comic und sobald es anfängt, sich zu bewegen, ist es Animation. Dass das verwandt ist, ist ganz, ganz eindeutig. Aber ich würde sagen, solange wie es sich nicht bewegt, ist es Comic.
Die Frage ist, wird es erst ein Comic in dem Moment, in dem es halt für das Publikum genauso konsumiert wird? Und ich meine, Storyboards sind ja nicht dafür gedacht, dass am Ende da Millionen Menschen sitzen und sich Storyboards angucken, sondern die sind ein Werkzeug auf dem Weg zu einem fertigen Produkt. Während Comic ja klar dafür gemacht sind, dass am Ende da jemand sitzt und das Ding alleine konsumieren kann und es verständlich ist.
Wie entsteht eigentlich überhaupt so ein Comic? Also ich frage jetzt vor allen Dingen Vladi und Joscha, wie
Willst du
geschieht
mal?
das?
Übernimm du mal.
Man hört irgendwas, hat eine blöde Idee, fängt an, das umzusetzen, probiert rum, bis es lustig ist, zeigt das etlichen Leuten, manche lachen nicht. Meistens schmeißt man es weg. Irgendwann ist fertig.
Ja, vielen Dank. Jetzt kann das jeder. Jetzt kann alle Geheimnisse verraten.
Wäre jetzt auch na nach Techniken und Werkzeugen die Frage, zum
Ja,
Beispiel auch, aber ja.
das ist, glaube ich, so weit gefasst, auch da wieder wie in jeder anderen Kunstform. Ja, ob man das jetzt wirklich sehr, sehr klassisch mit Papier und Stiften angeht oder halt komplett digital oder wirklich mit komplett anderen Werkzeugen arbeitet, solange es am Ende in einer Form landet, in der jemand halt eben mehrere Bilder hintereinander oder in einem Bild eine Geschichte lesen kann. Und die irgendeinen Effekt hat, ob das jetzt irgendeine Emotion hervorruft, im Idealfall beim Betrachter, in dem Moment hast du dein Ziel ja erreicht. Und wie da jemand hinkommt, ist eigentlich jedem selbst überlassen. Ich kann deswegen nur darüber reden, wie ich das mache oder wie ich es gemacht habe. Früher habe ich sehr, sehr lange tatsächlich noch klassisch auf Zeichenkarton gearbeitet, also auf Papier. Habe klassisch mit Bleistift vorgezeichnet, wie Vladi gerade sagt, mir natürlich immer erstmal den Kopf zermartert vor dem weißen Blatt Papier, um da zu überlegen, was will man am Ende drauf haben. Und in dem Moment, in dem man eine konkrete Idee hat und dann irgendwann so ein bisschen mathematisch auch drüber nachdenkt, wie kann ich diese Grundidee, die ich da habe, in eine Form pressen, in der sie halt für jemanden dann auch lesbar ist und im Idealfall auch so ein bisschen amüsant. Dann fängt man halt an zu skribbeln und in meinem Fall zeichne ich dann noch nach mit einem schwarzen Fineliner und dann wurde lange Zeit mit Aquarellfarben tatsächlich noch koloriert. Dann habe ich eingescannt und dann im Computer noch mal nachbearbeitet, weil ich dann ging es gerade so mit dem Internet los. Gesundheit.
Danke.
Und Und mittlerweile muss ich sagen, dass ich aber jetzt seit mehreren Jahren komplett auf eine digitale Arbeitsweise umgezogen bin. Das heißt, es gibt in meinem Leben sehr, sehr wenig Papier nur noch, eigentlich nur noch, wenn ich Originale erzeugen will, die ich irgendjemandem schenken möchte, als Signatur oder so. Und ansonsten finde ich das ganz toll, mittlerweile komplett auf einem Computerscreen, in meinem Fall im iPad, zu arbeiten. Und alle Arbeitsschritte, die ich vorher halt über Papier und einscannen und Computer nochmal und so weiter hatte, die komplett runtergedampft zu haben auf eben dieses kleine Zauberding, das ich überall hin mitnehmen kann. Ja.
Ist das, weil es schneller ist, weil du damit mobiler bist oder weil du
Ja.
leichter korrigieren kannst, ändern kannst,
Also
alles?
korrigieren konnte ich vorher in dem Moment, in dem ich es eingescannt hatte, natürlich auch schon.
Ah
Und ich habe
ja.
aber gemerkt, dass sich meine Denkweise ohnehin immer mehr dahingehend geändert hat, dass die Sachen, die ich mache, ohnehin später digital weiterverarbeitet werden. Das heißt, meine Originale
Okay.
sahen irgendwann auch nicht mehr wirklich so großartig aus, weil ich da Sachen daneben gezeichnet habe, von denen ich dachte, ach, die baue ich dann später da noch ein und da mache ich eine Farbe, die lässt sich besser einscannen, die ziehe ich nachher dunkler. Und ich nehme da einfach einen Arbeitsschritt raus und bin aber vor allem war die Idee, mobiler zu sein.
Okay.
Und das war super, weil ich bin umgestiegen auf dieses komplett digitale Arbeiten am iPad Anfang 2020 und dachte so, ja super, jetzt kann ich so richtig schön um die Welt reisen damit. Und dann kam diese doofe Pandemie um die Ecke. Und dann war es das erstmal. Und dann saß ich
Erst
mit meinem
mobil im
super mobilen
Wohnzimmer.
iPad zu Hause und habe damit gearbeitet.
Ja. Joanna, wie bist du, wie kommt man zu einem Museum?
Jetzt so allgemein oder meinst du zu speziell zum Erika Fuchs Haus?
Nein, du in deinem Fall, also.
Also in meinem Fall jetzt ganz konkret, eigentlich wirklich durch viele sehr schöne Fügungen. Ich hatte auch einfach Glück. Ich habe eigentlich mal ursprünglich Anglistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte studiert und dann jetzt kommt ein ganz langer Blabla mit Studienfächern. Also ich habe auch zwischenzeitlich mal Museumswissenschaften studiert im Master dann und habe dann eben da auch mit der Philosophie angefangen und dann war es in England so schön, das war noch vor Brexit, da bin ich dann noch hängen geblieben und habe dann dort noch meine Promotion gemacht und dann kam eben der Brexit und ich wusste aber, Museumsarbeit war schon immer mein Ding und ich hatte mich halt auch schon immer für alle Kunstformen irgendwie interessiert, also hier mal kurz eingeschmissen, Comic als neunte Kunstform war vorher eigentlich immer eher mein Hobby oder beziehungsweise halt was, womit ich mich privat sehr gern beschäftigt habe. Aber ich hatte halt in meinem Schwerpunkt immer auch diesen Fokus auf die Pop-Art, also was die Kunstgeschichte angeht, Roy Lichtenstein, besonders Andy Warhol. Und die zwei speziell, die haben sich ja auch immer gern bei den Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstlern bedient. Und als dann nach meinem ersten Museumsjob die Pandemie losbrach und ich eben auch so ein bisschen da saß und dachte, ja, was nun? Da habe ich dann gesehen, dass im Erika Fuchs Haus die Leitungsstelle ausgeschrieben war. Und das hat mir einfach in dem Moment, weil es ist ja ein Museum für Comic- und Sprachkunst, wirklich so in die Hände gespielt. Also wie gesagt, die Anglistik, die Sprachwissenschaft, dann aber auch meine Affinität zu eigentlich vor allem angloamerikanischen Comics. Also ich muss zugestehen, dass ich fast gar keine deutschen Comics für viele Jahre gelesen habe. Also es
Okay.
war sehr englisch geprägt. Und dann aber eben auch noch Museumsarbeit. Und dann eben noch dieses coole Medium Comic, das mich eh halt, wie gesagt, schon immer interessiert hat und das mit meinen großen Pop-Art-Vorlieben irgendwie korrespondiert hat. Also war einfach irgendwie so ein tolles Konglomerat aus allem. Ja, und dann habe ich mich beworben und bin genommen worden. Und das war, ja, und seitdem, seit Dezember 21, darf ich das jetzt eben machen und bin damit auch sehr glücklich und muss auch sagen, dass ich mich auch nach wie vor immer noch ein bisschen, so ein bisschen fühle, wie so, ich eigne mir viele Sachen aus der deutschen Comic-Szene noch an, aber ich kann schon mal sagen, ich bin tief in das Entenhausen-Universum eingetaucht und ich bin natürlich auch jetzt Erika Fuchs-Fan einfach. Also das wird man, glaube ich, automatisch, wenn man sich so ein bisschen mit ihrem Lebenswerk auch befasst. Ja.
Und ich kann auch sagen, das ist ein ganz fantastisches Museum. Das wurde nämlich extra für die Ausstellung designt und gebaut. Und du kommst in so ein begehbares Entenhausen rein mit Geldspeicher und Tarnerbart und Satans Zacke und kannst dann selber auch mit der Sprache spielen. Da gibt es verschiedene Stationen, die jetzt nach der Pandemie Gott sei Dank wieder geöffnet sind. Das Museum ist wirklich ein Besuch wert, auch wenn es ein bisschen am Rand der Republik, da in der Nähe von Bayreuth eben liegt, im Fränkischen. Aber es ist wirklich ein ganz tolles Museum. Und ich sage das nicht, weil ich schon mehrfach da war und Donatistin bin, sondern das ist wirklich ein Erlebnis.
Danke. Ja.
Bitte
Also,
schön.
das ist auch, also ich muss auch einen Shoutout zu meiner Vorgängerin, der Alexandra Henschel, geben. Die hat das Ganze mit aufgebaut
Ja.
und hat da auch schon eine tolle Vorarbeit geleistet. Und ja, mein Ziel ist es natürlich, das, soweit ich kann, bekannt zu machen, dass es uns gibt, auch wenn wir ein bisschen ab vom Schuss sind. Aber es ist eben der Ort, an dem Erika Fuchs so viele Jahrzehnte gearbeitet und gelebt hat. Und ich finde, Berlin und München und Köln und Hamburg, die haben alle schon genügend Museen. Man kann auch mal ein Museum in einen kleineren Ort reinstellen.
Irene, du hattest schon so ein bisschen das Stichwort Donaldismus angesprochen. Jetzt werde ich in meinem persönlichen Umfeld mehr von Marvel und Manga-Fantum verfolgt. Aber ich sag mal, das Donald-Fantum und die Kultur, die darum gewachsen ist, die Fankultur, ist ja schon noch mal was ganz Besonderes. Was ist
Ja.
Donaldismus für dich und für andere?
Also erstmal ganz kurz, seit 77 gibt es die Donaldisten, also jetzt schon fast 50 Jahre. Und wir haben in unserer Satzung stehen, dass wir zur Verbreitung des donaldischen Sinngutes uns verpflichten praktisch. Und das Schöne beim Donaldismus ist, also wir haben auch einmal im Jahr einen größeren wissenschaftlichen Kongress und man nimmt das Gesamtwerk von Karl Barks in der Übersetzung von Erika Fuchs und kann praktisch alles darin sich angucken und erforschen. Von Kleidungsstilen, ne, bis zur Anatomie. Warum läuft Donald barfuß und wie passen Daisys Plattfüße in Stöckelschuhchen rein? Muss man sich mal überlegen, was passiert da anatomisch? Bis hin zu Reisen ins Ausland. Steuerrecht gab es jetzt auf dem letzten Kongress einen Vortrag zum Steuerrecht in Entenhausen. Man nimmt sich irgendein Thema, was einem anspricht, sei es die Stromstärke bis hin zum Führerscheinswesen. Wieso kann Donald U-Boote fahren, Mondraketen fliegen und Flugzeuge und Trecker und alles Mögliche fahren, ne? Also da kann man wirklich ganz viel machen und dieses Auseinandersetzen mit diesem Gesamtkunstwerk. Und da sind wir wieder beim Thema des heutigen Abends. Es ist ein Kunstwerk, hin zu mit einem Augenzwinkern sich das anzugucken und der festen Überzeugung zu sein, dass Entenhausen real existent ist. Das ist so das, in dem wir uns bewegen. Und es geht vom 16-Jährigen bis zum Leuten, die jetzt schon, die von Anfang an dabei sind, langsam oder viele jetzt schon ins Rentenalter driften. Es ist einfach ein unglaublicher Spaß, den wir sehr ernst nehmen, aber natürlich mit einem Augenzwinkern. Und das ist das Schöne daran. Man findet Gleichgesinnte, und man fühlt sich da eben, wenn man so ein bisschen den Hang dazu hat und den Spaß daran, findet man einfach Gleichgesinnte und fühlt sich da wohl. So.
Woran wir nicht vorbeikommen, wenn wir über Entenhausen reden, sind ja diese merkwürdigen Familienverhältnisse. Es gibt in Entenhausen
Ja.
keine, nicht nur keinen Sex, es gibt auch keine Kinder, es gibt eigentlich nur Nichten und Neffen oder eigentlich fast nur Neffen, wenn ich das
Und
richtig
es wird auch nicht
sehe.
gestorben, ne?
Ja, gut,
Es
das
gibt
ist in
aber
vielen.
Friedhöfe, es gibt Friedhöfe.
Ja.
Und es gibt ein Bild, ein Panel, wo ein Kind über einen verstorbenen Vater spricht. Also, aber ganz reduziert nur. Ja, die pflanzen sich halt durch Veronkelung fort. Wie das biologisch zu erklären ist, hat sich mir als promovierte Biologin noch lange nicht erschlossen. Aber es ist einfach, ja, es gibt auch keine Toiletten. Du findest in keiner der Zeichnungen irgendwie ein Badezimmer, ja, aber eine Toilette zum Beispiel nicht. Oder warum, wenn die zum Schwimmen gehen, warum haben sie dann eine Badehose an? Aber wenn sie im Sommer draußen unterwegs sind, hat Donald oder Daisy haben nur Oberteile an. Wieso haben die nur Unterteile an, wenn sie schwimmen gehen? Oder Badeanzüge? Na, das sind so Fragen, die kann man sich, stutzt man, stolpert drüber und dann legt man sich irgendeine Theorie zurecht, arbeitet es aus, stellt es auf dem Kongress oder in unserem Zentralorgan, der Donaldist, vor. Kann man übrigens auch auf donald.org sich mehr dazu angucken und so vielleicht auch das eine oder andere Heft bestellen. Und ich mache hier Werbung, ihr seht's, ne? Und und kann sich damit eben auseinandersetzen. Aber wie du sagst, ne, wie pflanzen die sich fort? Ja, durch Veronkelung. Hat mal einer die These aufgestellt, wurde für gut befunden und ist seitdem Teil unserer Erzählweise, ne?
Eine Frage aus dem Chat an die Runde ist von Awesome Ovo, ein Name, der vielen hier bekannt sein könnte. Und die Frage ist, habt ihr LieblingsautorInnen von Comics oder Graphic Novels zum Beispiel oder auch, ja, ich meine, Irene und Joanna muss ich wahrscheinlich gar nicht fragen.
Ach, da gibt es aber noch mehr. Da gibt's
aber
ja,
genau, einfach mal, was inspiriert euch oder genau, was habt ihr Lieblinge? An alle aber.
Oui.
Aber von mir aus, ja, Joscha, fang gerne an.
Ich überlege gerade wirklich. Ich merke, ich muss gestehen, dass ich die letzten Jahre relativ wenig dazu komme, Comics zu lesen. Mhm. Und das ist ja leider auch immer so ein Punkt, dass das Comic für viele Leute eigentlich immer so ein bisschen eine zweite Geige spielt. Es sei denn, es gibt wirklich so Hardcore-Comic-Nerds, die das ja wirklich atmen. Und ansonsten ist es ja sehr, sehr schwer, überhaupt Leute dazu zu bewegen, wirklich sich längere Zeit überhaupt mit Comics zu beschäftigen. Ich kann kurz sagen, was mich zumindest auch so ein bisschen inspiriert hat. Wir haben vorhin ganz, ganz kurz vor der Show auch über Gary Larson geredet, der mit Sicherheit eine große Inspiration war für ganz viele Cartoonisten, die im ähnlichen Bereich arbeiten wie ich. Bill Watterson mit Calvin Hobbs, genau, da unten sieht man. Ja. Bill Watterson mit Calvin Hobbs war jemand, den ich extrem toll fand und der meinen Humor mit Sicherheit auch geprägt hat. Und jemand, der auch heute noch immer sehr präsent ist, obwohl die Sachen ja eine unglaublich lange Historie haben, ist Charles Schulz von den Peanuts. Das so im Humor-Cartoon-Bereich, auch sehr amerikanisch geprägt, natürlich alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Aber das ist das, was mich geprägt hat in meiner popkulturellen Erziehung. Hab Charles Schulz sogar mal kennengelernt, noch als sehr, 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 als ich sehr jung war, weil meine Oma in Kalifornien gelebt hat damals und mit Charles Schulz im gleichen Tennisclub war.
Ach was.
Die besucht habe als 12-Jähriger oder 11-Jähriger, habe ich tatsächlich, war ich Balljunge bei einem Tennisspiel zwischen meiner Oma und Charles Schulz. Und am nächsten Tag war ich mit meiner Oma dann auch in seinem Atelier. Habe ihn da kurz besucht und die Tragweite davon war mir damals natürlich überhaupt nicht klar. Und erst viele Jahre später wirklich so verstanden, wie groß das eigentlich war, diesen Mann überhaupt kennengelernt zu haben und dem die Hand geschüttelt zu haben. Und es war besonders interessant, weil ich dann vor einigen Jahren das erste Mal in Santa Rosa war wieder, in der auch immer noch Verwandte von, wo immer noch Verwandte von mir leben und wo es mittlerweile ein Peanuts-Museum gibt. Und in diesem Peanuts-Museum ist sein Arbeitsplatz ausgestellt. Das ist das Seltsamste, zu wissen, dass man da selbst drin stand und jetzt ist es ein Exponat. Das ist sehr skurril. Aber das sind so auf Anhieb die Sachen, die mir einfallen. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele Sachen, die auch seitdem mich begeistert haben. Aber das ist so das Erste, was mir jetzt gerade in den Sinn kam.
Ja, kann ich so unterschreiben.
Ist aber auch mit, finde ich, ein Problem, kann ich nur kurz noch einwerfen, können auch drüber reden, dass Comics so eine extrem rückwärtsgewandte Kunstform ist, wo es extrem viel darum geht, dass man sich mit Sachen beschäftigt, die halt so unfassbar viele Jahre auf dem Buckel haben und dass das auch leider dazu führt, dass so im kollektiven Bewusstsein Comic einfach halt nach wie vor nur besteht aus Asterix, Mickey Mouse und Peanuts und leider den
Helga.
Ja, oder Helga, genauso schlimm. Ich sage, das sind alles Sachen, die ja in der Historie absolut ihren Platz haben, berechtigterweise. Aber ich finde es so schade, dass da so viel wenig Platz ist für Neues.
Aber ist es nicht auch so, dass das seine feste Fanbase hat, einfach weil es so allgemeingültig ist? So,
ja, so ein
Henne-Ei-Problem,
ne? Also es halt einfach leider so ein bisschen die Schwierigkeit, weil es so allgegenwärtig ist und die Sachen natürlich so eine Präsenz haben in unserer Popkultur, dass es sehr, sehr schwer ist, zwischen den ganzen Lucky Lukes und Asterixes und was weiß ich, Re-Releases, da überhaupt Leute für neue Dinge zu begeistern. Wenn man sich Verlagsprogramme heutzutage anguckt, bestehen die halt zum Hauptteil aus Sachen, die man schon kennt, seit Kindesbeinen an, weil man damit Leute abholen kann, weil das die Sachen sind, die bekannt sind. Und es ist extrem schwierig, da überhaupt eine Nische zu finden. Und deswegen sind Comics im meisten, also die Mainstream-Sachen sind halt die, die alt sind. Und neue Sachen, da musst du schon wirklich extrem buddeln, bis du da Leute findest, die das wirklich auch kennen.
Aber ich sag mal,
Tatsächlich mal
wenn
an
man
der.
sich Deutschland so anguckt, über die letzten 10, 15 Jahre haben wir doch mit, nicht zuletzt mit dir, aber auch mit Leuten jetzt wie Ralf Rute oder ja, leider nicht mehr Martin Perscheid, ja, auch Leute gehabt, die wirklich großen Erfolg haben und eine ganz, ganz bunte Kultur außenrum von, keine Ahnung, Fuchskind und also es ist doch viel da eigentlich. Und auch, was auch durchaus wahrgenommen wird.
Ja, also bei weitem natürlich nicht die Größenordnung, in der andere Dinge vielleicht passieren. Und ich würde auch be bezweifeln, dass wir wirklich diesen popkulturellen Impact haben und nicht die Sachen in dem Moment, in dem ich aufhöre, Zeug zu machen, dann auch innerhalb von 20 Jahren irgendwie wieder in Vergessenheit geraten. Da bin ich realistisch genug. Plus ist es natürlich was sehr Regionales. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich mir damit gerade so ein bisschen selbst eine Ohrfeige gebe, das ist ja jetzt auch nicht super innovativ, was wir da machen. Ich mag, was wir tun, ne? Und Ralf und auch Martin waren ge sehr gute Freunde von mir. Aber ich finde, die Grundidee, was ich vorhin gesagt habe, wie Leute den Zugang zu Comic kennenlernen, das sind hauptsächlich vermenschlichte Tiere mit Glubschaugen, die lustige Sachen machen. Um es mal so ganz infantil runterzubrechen, ne? Und da sind wir ja super nah dran. Ja, das ist ja etwas, deswegen ist das ja auch so zugänglich, was ich mache oder auch was Ralf macht, weil es halt nicht sehr weit von dem Klischee, das Leute mit Comic in Verbindung bringen, abweicht. Und dass es da aber eine komplette Welt dahinter gibt mit großartigen anderen Sachen, das bleibt den meisten Leuten ja deswegen verwehrt. Wir sind
Das
bloß
ist
gerade in
jetzt.
der Zeit, in der halt diese fragmentierte Kunstform, die ich mache mit Cartoons, halt eine Zeit lang zumindest sehr, sehr gut funktioniert hat im Internet. Und das ist ja auch wieder der Zeit geschuldet, dass man sich halt einzelne Bilder lange Zeit am besten hin und her schicken konnte oder auf Social Media besser einzelne Bilder teilen kann. Und auch das wird ja gerade abgelöst von Memes. Wo man auch drüber reden könnte, sind Memes ist das eine Weiterentwicklung von Cartoon und Comic im Grunde? Das ist auch eine visuelle Kunstform, Memes. Videos, natürlich Kurzvideos, TikTok-Videos, so fürchterlich man die ganzen Sachen auch finden mag. Aber es ist in irgendeiner Weise ist es auch eine visuelle Erzählform, die gerade so ein bisschen diese Einbildsachen ablöst im Internet.
Ich habe tatsächlich in der Uni mal einen Comic gelesen, meine Hörer und Staune. Und das war weder lustig noch glubschäugig, würde ich sagen. Das war nämlich Maus von R. Spiegelman. Und genau, ich bin halt auch Geschichtslehrerin und das war eben ein Geschichtsseminar tatsächlich. Und es war sehr berührend, sehr interessant. Also das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wer es noch nicht gelesen hat, Maus von
Ja,
R. Spiegelman,
absolut.
genau.
Großartiges Ding. Aber auch da muss man wieder sagen, das Ding ist halt 40 Jahre alt. Und es ist großartig. Aber es ist so
Es ist
irre
eine
für mich
Uni,
immer
die
wieder, dass
das.
man diesen Sachen halt so weit zurückgreift. Immer nur, ne?
Ja gut, dann fang mal an, Ölgemälde zu machen, wo du dann deine Referenzen hast. Also
Gibt auch nicht mehr so viele neue Ölgemäldkünstler, die jetzt gerade dafür Furore sorgen. Ja.
ja, aber ich würde auch sagen, dass es so ein bisschen so, also aus meiner Perspektive, dieses typische universitäre oder auch schulische Kunstgeschichtsdenken oft ist. Also ich habe eben Maus auch an der Uni das erste Mal gelesen. Ich hatte damals das Glück, dass es bei mir am Seminar für Amerikanistik einen Dozenten gab, der sich speziell für Graphic Novels fokus also interessiert hat und dann Pro-Seminar veranstaltet hat. Und da habe ich Maus gelesen, da habe ich Watchmen gelesen, da habe ich also wirklich, also Will Eisner, ne, also wirklich die Großen. Und ich möchte mal anmerken, die gesamte Leseliste waren alles Männer.
Ja, das kommt noch
Und
dazu. Ja.
genau, und das war sehr,
Und
es
alle
war ein
weiß.
sehr cooles Seminar. Zumindest damals war das echt, also ich meine, wir reden von 2000. 10, 11, glaube ich, müsste das gewesen sein. Also da war das, glaube ich, noch ziemlich innovativ. Ich weiß nicht, wie es heute an Unis ist, aber dass es überhaupt ein Graphic Novel Pro Seminar an der Uni gab, war schon irgendwie so ein bisschen edgy. Und ich fand Maus auch extrem gut, aber ich habe auch damals schon gemerkt, dass es eben gleich in so ein Aufsplitten ging zwischen diesen ernsten, also wie man das in Deutschland ja so gern macht, ne, E und U unterscheiden, also die ernsten, seriösen Graphic Novels und dann die lustigen, unterhaltsamen, bunten Comic-Geschichten liest. Und die sind ja nur was, und da sind wir beim Thema Kinderkram, ne, das ist ja nur was für Kinder. Aber die Graphic Novels, das ist was Ernstes, da darf man auch die ernsten Themen besprechen. Und das ist dann das, wo sich dann auch Universitätsprofessoren gern mal damit beschäftigen.
Insofern ein genialer Schachzug. Ich kann mich noch erinnern, als das vor 20 Jahren ungefähr losging, dass Verlage versucht haben, diesen Begriff Graphic Novel plötzlich extrem zu pushen. Wo ich so sehr darauf Wert gelegt wurde, nee, ist kein Comics, Graphic Novel, damit wir schön im Feuilleton besprochen werden können.
Teil des Marketings, ja.
Und das, ich glaube, damals fand ich super albern. Mittlerweile muss ich sagen, wahrscheinlich war es sinnvoll, weil dieser Begriff Comic allein schon rein phonetisch so nah im Deutschen an dem Wort Komik auch dran ist, dass es aus den Köpfen einfach nicht zu entkoppeln ist. Und dass dieser Begriff Graphic Novel wahrscheinlich tatsächlich dafür gesorgt hat, dass es zumindest im kleinen Maß eine ernstzunehmendere Kunstform wurde, die man eben auch besprechen konnte, wie man halt Romane bespricht, bei dem, wo man auch nicht sagen würde, Romane, das ist dieses lustige Ding für Kinder.
Genau.
Aber in gewisser Weise ist es ja schon, also wenn du dir was anguckst, was sozusagen originär als Graphic Novel produziert wird, aber dann hat es ja sozusagen seinen eigenständigen Wert. Aber was man ja auch immer mehr findet, ist mein Weihnachtsgeschenk hier, dass man wirklich klassische Romane als Graphic Novel aufarbeitet, was ja für meine Begriffe, ist das was Eigenständiges? Aus
Will jemand
eurer
anderes
Sicht?
oder soll ich wieder?
Die Geschichte
Also
ist ja
eigentlich.
egal. Die Form ist
Ja.
es, was es ist.
Also
Bitte?
eigenständig, jetzt muss ich nur noch mal fragen, also meinst du, ist also die Graphic Novel Adaption eine eigenständige Kunstform vom eigentlichen Roman? Meinst du, ist das deine Frage?
Ja, also inwieweit ist es sozusagen ein zugänglich machen des Romans und inwieweit ist es ein eigenständiges Kunstwerk?
Also ich würde sagen, im ersten Moment ist es einfach ein Aufhänger, um besprochen zu werden. Ich glaube nicht, dass alle Leute jetzt plötzlich in Comicläden rennen, weil sie denken, boah, geil, endlich Dorian Gray als Comic lesen. Es ist ja nicht vorher, als hätten sie irgendwie so viele andere Leute Dorian Gray plötzlich irgendwie da aktuell gekauft. Insofern, ich denke, es
Das ist
ist
für mich überhaupt nicht
oftmals auch
nachvollziehbar, warum sie
schon.
das nicht tun, aber ja.
Ja, aber es ist für mich eigentlich eher so ein Symptom dafür, dass Verlage und auch viele Comic-Künstler verzweifelt versuchen, irgendeinen Hook zu finden, mit dem die Sachen überhaupt medial eine Präsenz haben können. Und das funktioniert in einem Bereich dieser ganzen Comic-Industrie momentan halt sehr darüber, dass du klassische Werke als Comic adaptierst. Was ich jetzt auch nicht mehr irgendwie alleine für den Akt super originell finde, aber es gibt halt ein bestimmtes Segment, wodurch man dann halt eher in Zeitungen oder in irgendwelchen anderen Ecken besprochen wird,
Finde auch,
weil
dass
halt direkt diese Idee von
Biografien,
Anspruch dahinter steht.
die Biografiewelle, die ja auch so ein bisschen gekommen ist, die, finde ich, spielt da auch so ein bisschen in die Ecke mit rein, dass man halt berühmte Persönlichkeiten eben auf, also in der Form eines Graphic Novels dann erzählt. Ich würde aber trotzdem nochmal auf diese Frage zurückkommen wollen, so mit dem eigenen Kunstform. Ich denke schon, also auch wenn es vielleicht manchmal einfach wirklich so ein, ja, halt einfach verzweifelt nach dem Thema suchen ist oder wie auch immer man dann drauf kommt, sowas wie Dorian Gray zu einem Novel zu machen. Aber eigentlich hat ja der Film sich damals auch oder immer noch muss ich ja oft das gefallen lassen, irgendwie zu sagen, ja, also das Buch ist ja viel besser als der Film. Und ich denke mir, es kommt halt echt immer auf das einzelne Werk drauf an. Also ich
Ja,
kann mir gut
absolut.
vorstellen, dass es extrem gute Graphic Novels gibt, die Biografien oder eben Adaptionen von Romanen sind, die einfach extrem gut umgesetzt sind und als eigenes Werk auch sehr gut funktionieren. Und dann gibt es halt vielleicht auch welche, bei denen klappt es halt nicht so gut. Es ist echt, aber ja, klar, marketingtechnisch wahrscheinlich bis zu einem
Es
gewissen
ist
Grad ist es eine
beides.
Welle, auf
Ich
der man reitet.
Will
So,
nicht den
ne?
Eindruck erwecken, dass ich denke, dass alle Comiczeichner und Autoren und Autorinnen, die sich mit einer Biografie von einer popkulturellen Person befassen, das nur aus Marketinggründen machen. Es ist mit Sicherheit eine Faszination auch für Geschichten oder eine bestimmte Vision, die sie umsetzen wollen. Aber ich witzel immer so ein bisschen gerne drüber rum, dass ich denke, das sind halt die Comics, die am meisten verschenkt werden und nicht gelesen werden. Ich glaube, dass es eine Menge von diesen popkulturellen Comicbiografien gibt, die halt an irgendjemand verschenkt werden, weil man weiß so, du magst doch diesen Sänger. Bitteschön, hier hast du einen Comic, das du niemals lesen wirst.
Also ich habe den Leonard Cohen Graphic Novel an meine Mutter geschenkt, der kam gut an. Und sie hat ihn auch gelesen.
Okay, cool.
Wir haben noch eine Frage aus dem Chat von Nox Nubes. Was war zuerst da, Comics oder Manga?
Naja, ist, okay. Manga ist ja einfach auch nur ein anderes Wort für Comic, das halt in Japan seinen Ursprung hat. Und das halt eine leicht andere Bildsprache hat, die für mich dadurch unzugänglicher ist, weil ich in einer anderen Zeit geprägt wurde. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, das eine oder das andere. Ich glaube, das hat sich sehr zeitgleich entwickelt.
Ja, halt
Höhlenmalerei.
Ja, also wenn wir von den Vorläufern Höhlenmalerei und so mal weggehen, liegt es tatsächlich sehr eng beieinander. Also wenn wir, ich kann mich irren, ihr dürft mich gerne korrigieren, den ersten Comic, der diesen Namen verdient, 1896 ansetzen würden, The Yellow Kid, ist der erste Manga 3 Jahre später, 1899 erschienen. Also in dem Zeitraum bewegen wir uns. Also Mangas sind rein offiziell 3 Jahre jünger als normale Comics.
Also das Erste, was ich als Comic wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob ich mich dabei irre, war einfach Wilhelm Busch. Das habe ich immer geliebt als Kind. Und ich hatte ein riesiges, dickes Album, hieß sogar das Wilhelm Busch-Album.
Catchy.
Bitte?
Catchy, guter Titel. Es ist, was es ist.
Passt auf jeden Fall.
Ja.
Dann stand ich im Grab von Ramses II., habe mir die Wände angeguckt und mir gedacht, so, verdammt, das ist Comic. Das ist noch ein klein bisschen älter als Manga.
Ja.
Ja, ich sag mal, wenn man sich Manga anguckt und vergleicht das mit der Ukiyo-e, der japanischen Holzschnittkunst aus der Zeit 30 Jahre bevor die Mangas entstanden sind, nicht unbedingt in der Zeit, wo die Mangas entstanden sind, sondern so Mitte des 19. Jahrhunderts, dann sieht man da auch ganz deutliche Parallelen in der Ästhetik und in der Art und Weise, wie Dinge dargestellt werden. Also die kulturellen Bezüge sind schon sehr deutlich. Aber ich sag mal, mit den Mangas haben wir so ein Genre noch aufgemacht. Ein Genre, das, wo ich gar nicht so sehr mit aufgewachsen bin. Also ich habe das Gefühl, in den 70er Jahren war das, außer Superman, war da nicht viel. Aber was danach wieder wahnsinnig kam, die Superhelden-Comics. Die ja auch eine eigene Fankultur haben. Ich weiß, Joscha, als du eben angefangen hast, so ein bisschen über Marvel zu lästern, musste ich das Stöhnen aus dem Nachbarzimmer von meiner Freundin nicht hören, um zu wissen, dass es da war. Also
ich finde das nicht schlecht. Versteh mich nicht falsch. Ich habe immer nur ein Problem damit, wenn etwas so dominant ist, dass es alles andere wegdrückt. Deswegen, ich finde viele Marvel-Sachen ganz, ganz großartig, auch wenn ich nie Superhelden-Comics gelesen habe. Aber weil es an sich für mich halt sehr unzugänglich war, damals, als ich aufgewachsen bin, weil es halt einfach so eine feuchte Männerfantasie ist, stärker zu sein als andere und halt Probleme durch Gewalt zu lösen. Das ist halt, okay, ist mit Sicherheit hat es einen Entertainment-Faktor, aber halt nicht 20 Jahre lang alle Blockbuster im Kino. Das ist meine Schwierigkeit. Würde ganz kurz übrigens nur einhaken und noch widersprechen, dass ich einen Manga definitiv halt nicht als Genre definieren würde. Weil es halt einfach so weit gefasst ist. Es ist eine komplette Comic-Kultur, die dahinter steht und die auch wiederum alles in sich ist, wie Comic halt nicht ein Genre ist. Ist Manga auch natürlich kein Genre und vermischt sich ja auch mittlerweile immer mehr mit westlicher Comic-Kunst und so. Und das finde ich auch sehr interessant, dass es da so viele Einflüsse mittlerweile bei neueren Comics gibt, die ganz klar aus einer Manga-Kultur kommen.
Ich habe interessanterweise zwei Comichefte aus Saudi-Arabien für unsere Bibliothek geschenkt bekommen. Und die Zeichnerinnen und Zeichner in diesem Heft haben einen extrem am Manga-Stil angelegten Stil. Also es ist wirklich, eigentlich habe ich erst, und vor allem, weil natürlich im Arabischen die Lesweise ja auch von hinten, also von unserer Perspektive ist, von hinten das Buch aufgeladen ist. Also es ist, für mich schauen die beiden Hefte, obwohl sie eben arabische Schriftzeichen beinhalten, aus wie Mangas.
Ja, interessant, ne? Wie wirklich so Kulturen mittlerweile auch da halt irgendwie das alles näher zusammenrückt und sich Kulturen dahinter mittlerweile sehr viel stärker beeinflussen, sodass bei vielen Dingen für mich gar nicht mehr so richtig klar ist, was ist Manga? Jetzt ist ja diese Woche der Comic-Salon in Erlangen. Wir freuen uns alle schon sehr drauf. Das ist immer ein Landschulheim.
Sind wir schon wieder in Franken?
Und,
aber hallo!
Genau, und freue mich da schon sehr drauf. Und ich war dieses Jahr Mitglied der Jury des Ginkgo Awards. Das ist der German Inclusive Comic Award. Und der hat den Schwerpunkt Manga dieses Jahr. Und wir haben deswegen halt da sehr viele Einreichungen gesichtet. Und bei vielen Sachen musste ich sagen, ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt streng genommen Manga ist. Mir eigentlich auch egal. Ich muss da keinen Stempel drauf machen, weil es einfach so verwoben ist mittlerweile. Das sind halt irgendwelche deutschen Leute, die halt mit Manga aufgewachsen sind. Und deswegen atmen die das halt bestimmte visuelle Sachen, die ganz klar aus dieser Kultur kommen. Und das vermischt sich alles so sehr. Ich finde das total spannend.
Definitiv.
Also wir sehen uns auf jeden Fall alle in Erlangen.
Ja.
Ja. Eine offene Einladung.
Vladi, man weiß ja, wenn man dich zunächst mal nur von unseren Illustrationen kennt, gar nicht so sehr, wie vielseitig du eigentlich bist. In welchen Genres bist du denn, treibst du dich denn im Zweifelsfall noch rum, zeichnerisch?
Eine gute Frage in allen. Also
Ich weiß, dass du Cthulhu in klassische japanische Holzschnittmotive reingesetzt hast und ähnliche Dinge. Also
ich male unglaublich gern Tentakel. Ich liebe
das
alles,
kann
was
ich
monströs
verstehen.
ist. Ne?
Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist
Nicht wahr?
sehr
Also,
belohnend immer. Ja.
das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Alles,
Die Venus
alles.
hast du auch gemalt.
Ja.
Also die alte Venus.
Ich liebe alles Visuelle, alles, was man darstellen kann, alles, was man kombinieren kann. Auch Dinge darzustellen, moderne Dinge im Stil vom Teppich von Bayeux darzustellen. Oder ich habe eben angesprochen, diese Felsenzeichnungen oder ägyptische Felsenzeichnungen, irgendwas Modernes in diesem Stil darzustellen. Oder irgendwas völlig Groteskes zu machen, Monströses, liebe ich. Also fällt mir schwer zu kategorisieren. Und es gibt Dinge, die ich besonders gerne habe, wie zum Beispiel gerade jetzt aus Joschas Werk. Da gibt es ein Panel, da sagt eine Figur, es geht um eine Hose und er sagt, die mit den Enten. Du weißt, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Es war irgendeine Zeit lang so ein Running Gag, so
Diese, die da.
Schlafanzughosen mit Enten. Ich habe mich schon gefragt, warum bei dem Bildchen, das du von mir gemacht hast, bei der Karikatur hinten, wie du drauf gekommen bist, dass da so viele Enten hinten dran
Deshalb,
sind. So, da dachte ich so, irgendjemand kennt mein Zeug.
das habe ich in meinen aktiven Sprachschatz übernommen. Immer wenn einer irgendwas sagt, ich sage, die mit den Enten. Das sind so Kleinigkeiten. Und ich habe das so gern irgendwo einfach eingebaut. Und sowas liebe ich.
Ach, schön.
Kleinigkeiten, die ja, mir fehlen die Worte.
Ja, ich sehe auch gerade, dass bei Joanna im Hintergrund Daisys Mund auch ist. Also das passt natürlich auch sehr gut. Wir haben ja gerade schon gehört, dass es da Wandmalereien gibt, auch bei euch im Museum. Ist das richtig?
Also
Oder?
bei uns im Erika-Fuchs-Haus, Wandmalerei, naja, also das wäre schon ein sehr weit gefasster Begriff. Also das Indoor-Design oder halt die Innenarchitektur und das Design der Ausstattung, die sind sehr an der Comic-Ästhetik angelehnt einfach. Also mit vielen Sprechblasen und kleinen Schwurbeln und irgendwo Pfeile und also ne, so die Richtung. Aber jetzt direkt Wandmalereien haben wir nicht. Wir hatten aber letztes Jahr ein afrikanisches KünstlerInnen-Kollektiv ausgestellt und die haben sich eben besonders auf den afrikanischen Kontinent bezogen und die sind dann auch auf die Wandmalereien, also die Höhlenmalereien eingegangen. Also daran musste ich auch gerade denken, als du das mit den Hieroglyphen erwähnt hast, weil das dann auch Teil der Ausstellung war, dass eben mal so der afrikanische Kontinent beleuchtet wurde. Wo fing es denn da eigentlich mit den Comics an? Und da ist man dann eben auch auf die Höhlenmalerei und die Hieroglyphen eingegangen. Also wir machen auch Sonderausstellungen, möchte ich dazu noch erwähnen. Also es ist nicht nur Entenhausen, also wir haben auch regelmäßig wechselnde Sonderausstellungen. Im Moment noch Vroom oder Vrom, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, von und mit Ulf K. Die neuen Abenteuer von Vater und Sohn sind gerade bei uns ausgestellt, in Kooperation mit der Galerie Eoplaun. Und genau, und jetzt im August eröffne ich dann die Ausstellung Aber ich lebe. Das ist eine Ausstellung, die jetzt schon ein paar Mal gezeigt wurde, im Moment in Ravensbrück in der Gedenkstätte auch zu sehen ist. Da ist Barbara Jelin auch eine der Künstlerinnen und mit der kuratiere ich das oder plane ich das gerade zusammen.
Schöne Frage aus dem Chat gerade von Florian Spitzohr. Welche Comicfigur wärt ihr gerne? Fangen wir doch mal mit Irene an.
Also ich gelte bei uns Donaldisten als Oma Duck. Kleine Geschichte dazu. Habe lange in Köln gewohnt und der dortige Stammtisch hat sich immer in der Kneipe oder trifft sich immer in der Kneipe, wo man Essen selber mitbringen darf. Und da habe ich immer die Truppe versorgt. Und da Oma Duck auf ihrem Bauernhof ja eh immer die ganze Verwandtschaft bekocht und Franz Ganz dort auch immer satt wird, habe ich mir dann diesen Nickname angeeignet. Und je älter ich werde, umso noch sympathischer finde ich das. Also das wäre meiner. Und Handarbeiten ist natürlich auch dabei.
Vladi.
Ich überlege noch.
Okay.
Gaston vielleicht.
Oh, Gaston, sehr schön.
Gaston, okay.
Sehr genial.
Obelix?
Okay.
Aber warum nicht Asterix?
Der ist zu
Der
klein.
ist so, ja, der ist so klein und der ist so ein Klugscheißer
Der ist nervig
irgendwie.
irgendwie, finde ich.
Ich mag es eher gemütlich und träge und so, mach du mal.
Ja, Jonah.
Ist eine gute Frage. Welche
Ah, mir fällt das auch
Comicfigur?
gerade super schwer. Ich habe gerade schon überlegt, aber
Aber
ist
auf
nicht
keinen
so
Fall
einfach.
irgendwas wie Superman oder so. Also.
Also hätte ich jetzt auch nicht so die Ambitionen, ehrlich gesagt, ist mir auch zu anstrengend alles, aber keine Ahnung. Also so richtig, also dass ich jetzt eine Figur sein will, puh, also kann ich gerade auch noch nicht so richtig. Ist aber eine gute Frage. Ich sollte mir da echt mal was überlegen.
Joscha?
Jo.
Hatten wir noch nicht.
Denkt auch noch
Ich hab auch
nach.
keine clevere Antwort darauf, muss ich
Ja,
sagen, als
ist
eigentlich
schwierig.
nicht wirklich eine Figur gibt, die ich gerne sein würde.
Nicht mal Masupilami.
Einfach so ein Extrem. Ich glaube, man verheddert sich da ständig mit dem Ding, oder? Also in der Realität ist das, glaube ich, bei weitem nicht.
Nur
Also
die
die Idee davon, so einen
Babys.
10 Meter langen Schwanz zu haben, nicht so verlockend. Nee, keine Ahnung. Es reizt mich auch nicht, irgendwie diese Superstärke oder so zu haben. Ich überlege gerade, wenn man irgendeine Figur sein wollen würde, dann wahrscheinlich tatsächlich, weil die ja irgendein Attribut hat, bei dem man sagt, so, das ist besonders erstrebenswert. Na, weiß ich gerade nicht so richtig, was würde mich da wirklich reizen? Vielleicht würde ich gerne, wäre gerne der Tiger, also Hobbs aus Calvin und Hobbs. Einfach nur, wie ich sehe, ist es,
Ah, sehr
verwandle ich
schön.
mich wirklich ständig in ein Kuscheltier oder bin ich nur so ein Fantasieprodukt, dann weiß ich es wenigstens endlich. Außerdem bin ich schön flauschig da.
Das können wir aber auch mal an uns geben. Annika, wie ist denn das bei dir?
Ja, ich habe tatsächlich gerade zum Glück eine Antwort gefunden, während alle anderen überlegt haben. Ich wäre gerne Okko aus Little Witch Academia. Ist ein Manga. Und beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es erst eine Serie und dann ein Manga war oder andersrum. Aber das ist ein junges Mädchen, die an Magie glaubt und zur Hexe ausgebildet werden möchte und eben unglaublich optimistisch ist und auch an sich selber glaubt. Und das finde ich einfach ein cooler Wert. Die ist einfach ein nettes Mädchen, möchte, ja, ist aber auch total tollpatschig und glaubt eben an das Gute. Und das finde ich einen tollen Wert.
Bernd.
Also wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ich überlege sogar, ob ich mich vielleicht ein Stück weit mit Garfield irgendwie identifizieren könnte, einfach wegen der Lasagne. Das ist jetzt so, also
Ja,
wirklich
es ist allmählich
ansonsten.
Essenszeit, ne? Also ich glaube, es wird jetzt Gespräche
Ich
werden immer
habe
mehr
halt, ich hab halt
food-themed.
wirklich Fütterungszeiten. Also jeder, der mich kennt, weiß das: Frühstück, Mittag, Abendessen. Und deswegen, also und Lasagne esse ich wirklich leidenschaftlich gern. Das einzige Ding ist, ich bin eigentlich eher ein Hundemensch. Also ich bin mit Katzen, ich habe halt auch starke Katzenallergie. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich eine Katze wäre, ob ich dann auf mich selbst allergisch werden würde. Das ist so ein bisschen.
In der Comicwelt ist vieles möglich.
Ja, ich habe mich ja immer so ein bisschen in Daniel Düsentrieb erkannt und das schon lange, lange bevor ich angefangen habe, Physik zu studieren und lange bevor ich darüber nachgedacht habe, Physik zu studieren, irgendwie so für alles irgendwie eine mehr oder weniger und häufig auch gar nicht funktionierende Lösung zu produzieren, aber immer irgendwie technisch.
Ja, also es ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsfiguren aus dem Entenhausen-Kosmos, wobei ich sagen muss, ich wäre nicht unbedingt gern Daniel Düsentrieb. Manchmal, er tut mir auch einfach ein bisschen leid, wenn dann Sachen einfach schief gehen. Das ist so, weiß ich nicht, ob ich unbedingt sein Leben haben möchte, ne?
Ja,
Aber
wird ja
Bernd,
trotzdem irgendwie respektiert.
Bernd, ich möchte dich nicht von der Angel lassen.
Wir lassen dich nicht vom Haken, Bernd, keine Chance.
Also ich kann die Abneigung gegen Superhelden nicht nachvollziehen. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe in den 70er Jahren alle 14 Tage 1,20 Mark an den Kiosk getragen, habe mir nach und nach die Fantastischen Vier, die Spinne und dann monatlich noch die Rächer, Thor und ein paar andere Sachen gekauft. Absolute Lieblingsreihe, Legion der Superhelden, spielt im 22., 23. Jahrhundert. Und da gibt es einen Held, Ultraman. Der hat im Grunde die Fähigkeiten von Superman, aber er kann immer nur eine einzelne davon einsetzen. Und ich glaube, das wäre okay. Das wäre nicht so anstrengend, wie ständig alles zu können, sondern man kann sich situativ eine davon aussuchen, ob man jetzt fliegen will oder unverwundbar sein will oder sonst was. Und ich glaube, das könnte man im Alltag ganz gut kombinieren, ohne sich damit zu überfordern.
Ja.
Finde ich doch super.
Wir haben noch eine Frage aus dem Chat, die in eine ganz andere Richtung geht, wieder von der Eule. Mal schauen, ob es Forschung zur Rolle von Comics in Propaganda gibt. Weiß da jemand was? Also mit Comics als politische Propaganda. Und da sind wir ganz nah auch an dem Thema, auf das ich noch kurz raus will dann.
Na gut, ob es Forschung dazu gibt, weiß ich nicht, aber natürlich die frühen Superhelden, die sind ja so Ende der 30er Jahre entstanden, das erste oder beziehungsweise Captain America ist 1941. Die Erstausgabe von Captain America hatte auf dem Titel, dass er Adolf Hitler niederschlägt. Ein Jahr davor hat Superman Stalin und Hitler verhaftet und vor Gericht gestellt. Also klar, die ersten Superhelden, die so kurz
Noch vor Kriegseintritt.
genau vor Kriegseintritt der USA, also 1940 oder 41 war das, glaube ich, genau, haben die schon, also Captain America war ein ganz klares Propagandaprodukt, bis er dann später halt den Rächern beigetreten ist und so weiter und so fort. Also in den Anfangszeiten des Zweiten Weltkriegs, ja, waren alle Superhelden damit beschäftigt, gegen die Nazis zu kämpfen oder sonstiges Gesindel.
Und dann gab es natürlich auch das Gegenteilige, Cartoons und Zeichnungen, die Juden als
Aha.
irgendwas Fieses dargestellt haben, also unter anderem auch als Krake, als überspitzte Karikaturen. Also
Ja, und
damit
dann
kann
gab
ich
es
schon sehr gut
leider
arbeiten.
auch, also das ich hatte letztes Jahr, glaube ich, kam diese sehr lange Biografie zu Kauka raus. Also Kauka ist ja der Verleger gewesen von Fix und Foxy auch. Und ehrlich gesagt habe ich beim Lesen mehrfach das Buch beiseite legen müssen, weil einfach, wenn man dann wirklich mal, ne, aufgelistet bekommt, welche Art von Gedankengut er auch versucht hat, in seine ja durchaus auch sehr populären Comics wie Fix und Foxy irgendwie mit reinzubauen. Und das ist nicht nur die Farbgebung dieser Füchse, sondern eben auch, also seine Briefe an die Leserinnen und Leser oder halt die Kids, die das gelesen haben, so. Also da war schon auch viel Propaganda, wenn es auch manchmal subtiler war, aber da war viel Propaganda mit dabei.
Ich
Es
glaube, dass
ist.
immer ist natürlich, und ich bin mir sicher, dass es natürlich dazu auch Forschung gibt, wie
Bestimmt,
Propaganda
ja.
in Unterhaltungsmedien genutzt werden und das seit jeher, weil es natürlich eine relativ einfache Art ist, eine Generation zu indoktrinieren oder halt, ja, zu sich
Vor
zu
allem
verbreiten mit
Jugendliche
seinem.
und Kinder, ja.
Genau, mit welchem Gedankengut auch immer, ob man da jetzt dahinter steht oder ob man es irgendwie verachtenswert findet. Ich weiß, dass es vor einigen Jahren ein großer Skandal war, dass auch es plötzlich Comics in Deutschland gab, die ganz klar für rechtsradikale Parteien halt geworben haben. Und sowas gibt es natürlich auch immer wieder. Aber das sagt, wie ja alles, dann immer nichts über die Kunstform des Comics aus, sondern es ist halt einfach nur etwas, was halt leicht
Ja.
und relativ günstig genutzt werden kann, um bestimmte Leute zu erreichen.
Ja, wie alle Kunstformen.
Da kann man auch mal gucken, die jeweiligen Bundesländer haben in der Landeszentrale für politische Bildung nicht nur Materialien für den Unterricht, für Schulunterricht zum Thema Parteien, Demokratie, auch Rechtsextremismus, sondern die bieten auch immer Comics und Graphic Novels an. Und jedes Bundesland hat da zum Teil unterschiedliche für sehr kleines Geld und sehr, sehr gute Sachen, zum Beispiel Drei Steine oder Heimat oder so. Da gibt es sehr viel, was man über die Landeszentralen für politische Bildung beziehen kann. Kann ich nur empfehlen, sich da mal umzugucken.
Wie ist das mit...
Jetzt,
wie ist das mit KI? Also seht ihr vor allen Dingen Vladi und Joscha, seht ihr das als hilfreiches Werkzeug für die Zukunft an oder ist es für euch eher ein Problem, dass ihr sagt, da könnte man ja auch unsere Werke relativ leicht nachahmen, aber halt schlechter. Wie seht ihr das?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Werkzeug wird. Ich habe mich ganz lange gegen das digitale Arbeiten gewehrt. Ich habe immer gesagt, ich bin Handwerker, ich will das von Hand machen. Und dann habe ich Photoshop kennengelernt, habe gesagt, wow, das ist mein Werkzeug. Dann kamen mit der Zeit andere Werkzeuge dazu. Mittlerweile, mein Hauptwerkzeug mittlerweile ist das iPad. Hätte ich auch nicht gedacht. Eigentlich arbeite ich nur noch digital. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann tatsächlich ein neues Werkzeug wird, was wir benutzen. Momentan ärgere ich mich darüber, dass ich schon mehrfach gehört habe, nö, das ist mir zu teuer, da lasse ich eine KI das machen. Und dann habe ich dann den Auftrag nicht gekriegt. Also das habe ich jetzt schon 3-4 Mal gehört. Wird sich irgendwie einpendeln, denke ich mal. Wie, weiß ich nicht.
Ja, ich sehe das weniger optimistisch, muss ich sagen. ich sehe das als eine erstmal große Gefahr. Und ich glaube, dass das nicht natürlich nur unsere Industrie, sondern extrem viele Industrien extrem umkrempeln wird und wir da echt gucken würden, was so in den nächsten Jahren da in einem unglaublichen Affentempo passiert. Im ersten Schritt, glaube ich, ist es, wovor ich am meisten Angst habe, ich glaube, es ist nicht, dass ich denke, dass sofort ich ersetzt werde, weil man Humor so wunderbar generieren lassen kann. Ich glaube aber auch, anders als viele von meinen Kollegen und Kolleginnen, nicht, dass Humor etwas Grundmenschliches ist, das nicht von einer Maschine imitiert werden kann, weil ich weiß, wie viel von dem, was ich und andere Leute machen, einfach auch ein Handwerk ist. Und ich, wenn ein Comedian auf der Bühne steht oder ich irgendwas lese, ich ganz, ganz oft einfach sehe, nach welchen Prinzipien Dinge passieren. Und in dem Moment, in dem Dinge halt Prinzipien haben und es eine bestimmte Bauanleitung auch für einen Gag gibt, dann kann auch eine Maschine das lernen und kann das auch mit Inhalten füllen und dann ist es im Grunde genau das. Das heißt, meine größte Sorge ist eigentlich vor allem, dass durch diese ganze AI-KI-Sache vor allem erstmal Innovation verloren geht, weil wir uns halt einfach in so einem Strudel bewegen werden, in dem halt die Dinge, die gut funktionieren, einfach immer wieder gemischt werden und geremixt werden, um halt die endlos immer weiter zu füttern und halt eben Leuten das zu geben, was sie ohnehin schon ein paar Mal angeklickt haben, als das gefällt mir. Und einfach, du kriegst halt immer mehr von dem, was du eh schon magst. Und du wirst überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, mit Innovation konfrontiert zu werden von jemandem, der vielleicht da so ein bisschen aus der Art schlägt und wirklich eine Idee hat, die ja auch oftmals durch Sachen zusammengesetzt wurde, die man mag, ne? Wie Vladi das vorhin gesagt hat, so du findest einfach ganz viele Sachen cool und ganz viel inspiriert dich und so weiter. Und man ist ja nicht davor gefeit. Wir haben alle irgendwie Einflüsse von außen und filtern die halt. Es passiert halt nur sehr viel unbewusster, als in dem Moment, in dem halt irgendeine riesengroße Firma ihre KI-Sache ganz klar mit den Werken von Künstlern füttert, die nie gefragt wurden. Und da gibt es ganz, ganz viele Probleme halt, was da gerade passiert. Aber im ersten Moment denke ich, man ist noch relativ lange sicher, solange das, was man da tut, vor allem auch immer wieder mit Innovation zu tun hat. Aber ich glaube, dass sich das prinzipiell einfach viel beeinflussen wird, wie wir Medien und Unterhaltung konsumieren in den nächsten Jahren. Und das finde ich tendenziell eher besorgniserregend. Weil ich glaube, gerade in diesem Zusammenspiel mit Social Media, wo es ja auch darum geht, dass der Algorithmus mir einmal, du magst das? Hier ist viel mehr davon, von genau dem gleichen Schrott, den du dir einmal angeguckt hast. Und ich glaube, dass KI natürlich in dem Moment, in dem dieser Schrott noch nicht mal irgendwo gefunden werden muss, sondern einfach generiert werden kann, das macht mir so ein bisschen Sorgen, was den Konsum in erstem Moment angeht, was das dafür bedeutet.
Kannst du dir vorstellen, das zu benutzen?
Ja. Ich kann es mir trotzdem vorstellen, das zu benutzen. Und ich mache es in kleinen Teilen auch jetzt schon. Ich finde das interessant. Also nicht immer wirklich zielführend. Also ich nutze es momentan nicht zur Generierung von irgendwelchen Bildern. Ich finde, da kommt für mich meistens Zeug raus, das für mich so beliebig ist, dass es eben meiner konkreten Vision, die ich von Dingen habe, halt nicht gerecht wird. Aber ich finde es interessant, es manchmal so ein bisschen als Sparring-Partner zu nutzen, in dem Fall eher textbasierte KI, wie ChatGPT, um zu sagen, ey, ich habe diese Ideen, kannst du mir irgendwie basierend daraus irgendwie das oder das auflisten oder daraus irgendwie mehr machen? Und da kommt in den meisten Fällen ziemlicher Schrott bei rum, wo ich sagen würde, okay, es ist so ein bisschen, als würde ich mich mit einer Person unterhalten, die selbst kein Comedy-Autor ist oder selbst kein Autor überhaupt, sondern die halt nur extrem produktiv ist und extrem positiv. Aber ich sehe das einfach eben als wie ein Gespräch mit jemandem, wo ich mich selbst eher so ein bisschen spiegeln kann und manchmal dann irgendwie so Aspekte sage, so, okay, wenn du das jetzt so sagst, dann merke ich, warum es bei mir nicht funktioniert. Und dadurch habe ich dann wiederum die Möglichkeit, daraus irgendwas zu bauen, was dann wieder mehr meins wird. So benutze ich das Ding momentan. Wie sich das entwickeln wird zukünftig, kann ich noch nicht so richtig sagen.
Da habe ich mal eine Frage an euch beide, Vladi und Joscha. Ihr seid ja seit vielen Jahren in dem Geschäft, ne? Ihr habt sehr viel Berufserfahrung. Wie seht ihr das denn jetzt, diese Diskussion hinsichtlich von Leuten, die jetzt gerade im Grafikstudium sind oder anfangen, ihre ersten Sachen zu veröffentlichen?
Ja, ob du denkst, dass das sinnvoll ist oder was man denen mit auf den Weg geben sollte? Oder was man
denen mit auf den Weg geben sollte, weil ich kann mir vorstellen, dass die eine ganz andere Herangehensweise haben, eine ganz andere Selbstverständlichkeit, das einzusetzen, vielleicht auch weniger kritisch zu hinterfragen. Ja. Das ist jetzt mal einfach nur eine Annahme von mir. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mhm. Wie seht ihr das?
Also auf jeden Fall muss man flexibel sein. Also ich habe noch retuschieren gelernt, sogar noch mit Farbe auf Fotos, richtig von Hand. Und mittlerweile drücke ich auf den Knopf und der Hintergrund verschwindet. Mittlerweile drücke ich auf ein Knöpfchen und es werden Dinge ausgewählt, automatisch, die ich verschwinden lassen kann, innerhalb von Sekunden. Oder ich lasse einen Filter drüber jagen und es sieht so aus, wie ich es haben will, ungefähr. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist das, was ich irgendwann mal vor 100 Jahren gelernt habe, völlig obsolet. Das braucht man nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt den jungen Leuten sagt, nimm die Technik mit, bleib flexibel, ist das, glaube ich, der beste Tipp, den man geben kann.
Ja, es geht ja nicht weg. Ne? Ja.
Wir sind nicht weg, wir werden nicht abgelöst, aber wir müssen mitmachen. Wir können nicht stehen bleiben.
Ja, es ist, ich will mir da überhaupt nicht anmaßen, irgendjemandem einen Tipp zu geben, weil ich bin ja echt ein paar Jahre davon entfernt, einfach altes Eisen zu sein. Ne? Und was da wirklich um die Ecke kommt, keine Ahnung. Ich will mir nicht anmaßen zu wissen, was das auch nur annähernd bedeutet. Ich krieg's bei vielen Freunden mit, die im Visual Effects Bereich arbeiten, für die das einfach schon extrem präsent ist. Die verlieren Jobs. Die fallen um wie die Fliegen gerade. Und ganz viele müssen da jetzt irgendwie komplett umsatteln und andere Jobs halt annehmen. Also wenn man mit der Idee momentan irgendwo reingeht, zu sagen, oh, ich will das machen, weil ich das gut finde, wie das bisher gemacht wurde, das ist, glaube ich, halt natürlich ein falscher Fokus. Mhm. Und wie Vladi sagt, so wenn man einfach flexibel ist, und das mussten wir auf einer vielleicht sehr viel kleineren Weise auch sein, weil als wir angefangen haben, gab es das Internet noch nicht richtig, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und es gab noch nicht Social Media. Und es kommt ja ständig irgendwas Neues um die Ecke, worauf man sich dann bewusst oder unbewusst trotzdem auch mit seinem Schaffen einstellt. Und das ist halt aber wahrscheinlich in meiner Lebenszeit, vermute ich, die die größte Herausforderung, die auch an Kreative plötzlich gestellt wird, weil es nicht einfach nur die Frage ist, wo veröffentliche ich oder wie promote ich mich selbst oder was mache ich selbst, was gebe ich an jemand anderen oder so, sondern einfach so grundsätzlich hinterfragt. Es bricht immer, wenn ich mit Leuten darüber unterhalte, über diese ganze KI-Sache, es wird auch ganz schnell so eine philosophische Kiste, weil man halt eben wirklich dann darüber redet, was ist eigentlich Kunst? Und so. Und also in dem Moment, in dem man halt offen genug bleibt, vielleicht gibt es dann trotzdem irgendwelche Nischen und vielleicht gibt es eher irgendwie die Möglichkeit, KI eher zu steuern oder Entscheider zu sein, weil Maschinen werfen einfach einen halt nur extrem viel Zeug hin. Und es braucht immer noch irgendjemanden, der sagt, das ist aber das, was wir brauchen für irgendwas, um am Ende Emotionen zu erzeugen. Weil darum geht es uns ja immer. Egal welchen Künstler du fragst, am Ende geht es immer darum, du willst irgendeine Emotion erzeugen. Und eben Innovation vielleicht auch nach wie vor zu erzeugen, damit wir nicht irgendwie dann in 100 Jahren genau, was Erzählungen angeht und was diese ganze Kunstproduktion angeht, an genau der Stelle hängen, an der wir jetzt momentan sind. Weil sich alles halt ab jetzt nur noch im Kreis drehen wird und nur noch gesampelt wird. Aber das sind alles Mutmaßungen. Deswegen, ich habe echt keine Ahnung, was ich irgendjemandem sagen sollte.
Also
Ich finde
mich
sowieso,
erinnert
wir laufen in eine völlig falsche Richtung mit dieser ganzen KI. Ich hätte gerne eine KI, die meine Rechnungen schreibt, damit ich Bilder malen kann. Ich will nicht, dass er Bilder für mich malt und ich muss mich trotzdem wieder dran setzen.
Oder die Spülmaschine einräumt oder für mich kocht
Sowas.
oder so. Das wäre doch eine
So,
coole KI.
warum wird das kreative Zeug jetzt von KI gemacht? Ich habe letztens hab ich, ein neues Lied gehört von Depeche Mode. Das war Depeche Mode, verdammt nochmal. Und das war nicht. Das war irgendein Text von irgendeiner KI. Das war nicht mal seine Stimme. Das war komplett künstlich.
Es ist halt klassisch
Und zwar
einfach wieder
gut.
momentan, es wird halt erstmal nicht gefragt, sollten wir das machen, sondern können wir das machen. Und das ist ja leider oftmals bei so Innovationen erstmal das Ding. Wir machen halt das, was am meisten Wow-Effekt halt hat, ne? Aber ich bin mir sicher, dass natürlich auch die Sachen, die ihr gerade aufgezählt habt, die kommen natürlich auch. Natürlich da auch überall, wo Geld drin steckt. Es geht ja, das ist ja eine rein wirtschaftlich getriebene Entwicklung. Man guckt halt, wo ist am meisten Geld zu holen und in die Richtung entwickeln die Dinger jetzt gerade.
Also ich glaube, über KI müssen wir noch mal eine eigene Folge
Ja, mit
machen
Sicherheit.
demnächst. Und
KI
vielleicht
macht
auch
eine eigene Sendung darüber, über euch.
nicht nur eine. Aber also grundsätzlich, mich erinnert die Debatte schon so ein bisschen daran, wenn ich an den Journalismus denke, vor 10 oder 20 Jahren, als man gesagt hat, im Zeitalter des Internets kann irgendwie jeder sein eigener Journalist sein. Welche Rolle haben eigentlich Journalisten noch? Und heute stellt man fest, scheiße, die Redaktionen sind eigentlich viel zu klein, um die Qualität zu produzieren, die man eigentlich haben will. Ja,
Ja,
also
und trotzdem werden sie nicht
irgendwie.
mehr vergrößert, eben weil Leute halt irgendwie denken, so ja, kriege ich ja alles irgendwie gratis im
Ja, das war
Internet oder
eher
hol
eine
mir
Frage des
irgendwie meine
Geschäftsmodells
Infos.
als eine Frage des Bedarfs. Also
Absolut, ja, genau.
das ist ja letztlich nur, also ist ja nicht so, dass keiner guten Journalismus haben will, sondern wir einfach nicht die
Will ja
Strukturen
niemand was
haben,
für
um
zahlen.
das finanzieren, da finanziert zu bekommen.
Vielleicht hat es aber auch den positiven Nebeneffekt, dass wir einfach besser werden müssen als die KI.
Das ist dann die Innovation wieder.
Ja, das ist so ein bisschen, erzähl das mal irgendwelchen Schachspielern in den 80er Jahren.
Ja,
Aber
aber
ja, ist auch die Frage, was bedeutet besser, ne? Also ich bin absolut der Ansicht, dass es natürlich einen menschlichen Faktor gibt, der gewollt ist und so. Aber ich vielleicht auch nicht für alles. Es gibt, ich meine, man muss ja auch sagen, dass die meisten popkulturellen Werke, die produziert werden, in welchem Medium auch immer, jetzt auch nicht gerade sonderlich viel Herz haben. Ja, und ich glaube, das ist halt leider auch so eine Ausgeburt davon, dass man halt so, hey, ich kann genau das ja auch jetzt mit einer Maschine machen. So, ja, weil solche Sachen halt vorher auch schon halt einfach wie eine Maschine produziert wurden. Viel von dem, was wir halt konsumieren an Medien.
Ja, ist was dran.
Um so ein bisschen auf den Punkt zurückzukommen, den vielleicht auch eine KI nicht so gut machen kann, oder wo, also ein Aspekt des Künstlerischen ist ja, dass Kunst auch politisch sein kann. Und wo würdet ihr die Grenze ziehen zwischen Comic und Karikatur? Weil es gibt ja durchaus Comiczeichner, gerade jetzt, wir hatten es von Martin Perscheid und Ralf Rute, die durchaus auch immer wieder politische Sachen reingebracht haben. Also wo ist der Political Cartoon noch Comic? Ist er was anderes? Ist er eine Form von Comic? Was ist das?
Ich bin kein Freund von Schubladen. Für mich ist das alles irgendwo das Gleiche.
Ja, also auch wieder, also erstmal Comic ist ja auch wieder, ist ja nur die Form, ne? Es ist ja auch wieder nicht der Inhalt. Das heißt, auch politische Karikatur kann halt einfach ein Teil von Comics sein. Und damit ist es halt wirklich eigentlich keine Diskussion. Wenn du meinst, eine persönliche Grenze, gibt's da ja eigentlich auch nicht, ne? Also ist dann wieder die persönliche Frage, was möchte man mit seiner Kunst erreichen? Möchte ich halt Leute nur unterhalten oder möchte ich Leute erziehen? Oder möchte ich halt eine bestimmte Zielgruppe bedienen mit der Meinung, die sie ohnehin schon hat? Schweigen.
Ich würde da wahrscheinlich ganz stumpf sagen, wenn ich es im Geschichtsunterricht mit meinen Schülern analysiere, ist es eine Karikatur. Wenn ich es im
Ja.
Englischunterricht analysiere, ist es ein Comic. Aber das ist natürlich sehr lehrerinnenhaft gedacht und
Also ich merke immer wieder, dass Leute auch an sich eigentlich selten einen Unterschied machen. Seit ich angefangen habe, Zeug zu veröffentlichen und für Leute Signierstunden oder so gegeben habe, stehen immer Leute dann vor mir und sagen so, zeichnen Sie doch mal mich. Und dass ich das einfach überhaupt nicht gut kann, ne, es scheint Leuten irgendwie komplett zu entgehen, weil ich bin ja kein Karikaturist. Das heißt, ich bin eben nicht gut darin, mir Gesichtszüge anzugucken und die irgendwie überspitzt dann darzustellen oder so. Aber es wird ja alles irgendwie dann oft so über einen Kamm geschert, ne? Und dann gesagt, ja, der kann zeichnen, dann kann er doch auch mich zeichnen. Mach mal.
ich kann ja
Mach
dann die
mal.
KI übernehmen.
Genau.
Das Joscha, du hast so ein bisschen das gesagt, im Comic geht es immer so, der Blick nach hinten, weil, und auf die Größen der Vergangenheit und sowas. Ist das nicht aber auch ein bisschen Wesen von Kunst, wenn Leute anfangen, etwas zu sammeln und ihre 50 Jahre alten Hefte, also ich habe mit relativem Erschrecken oder mit Verwunderung wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine 70er Jahre Sweet Gwendoline doch mal in eine Comichülle verpacken sollte, weil das ja ein
Von wem
Sammlerstück
aufmerksam
ist.
gemacht? Wer hat das denn gefordert von dir?
Von meiner Freundin.
Ah ja.
Weil sie halt Marvel-Comics sammelt und Mangas sammelt, Alte, und die halt natürlich in Comichüllen stecken. Ich wäre nie auf die
Ja.
Idee gekommen, ja. Also das.
Ja, ich glaube, dass das immer ein Aspekt ist. Natürlich in dem Moment, in dem jemand eine Begeisterung für etwas hat, ist der Blick natürlich immer auch nach hinten gewandt. Ich bin ein absoluter Filmnerd. Das heißt, ich buddel mich durch die Sedimentschichten von Filmhistorie und finde das total super, was ich da alles ausbuddeln kann und sammeln kann und so weiter. Eine Schwierigkeit finde ich immer und erlebe das ja auch gerade im Filmbereich, finde ich auch, dass wir gerade in so einer Ära angekommen sind, in der das halt leider auch gilt, in der halt alles Star Wars und Marvel und alles Franchise ist, die es halt seit Jahrzehnten gibt. Aber im Comic ist das halt besonders präsent. Vielleicht auch deswegen, weil viele Leute sich halt über das Stadium, in dem sie Comic kennengelernt haben als Kind, nicht wirklich hinausentwickeln, sondern für die halt immer Comic das bleibt, was sie als Kind oder höchstens als Jugendlicher konsumiert haben. Und da ist nichts Schlechtes dran. Es gibt großartige Dinge. Meine Schwierigkeit ist immer nur, wenn das alles andere wegdrückt, was ansonsten passiert. Und das halt nicht nur auf der Konsumentenseite, sondern eben auch auf Verlagsseite. Es ist ja auch eine Industrie. Und wenn diese Industrie sich komplett darauf einschießt, nur das vorne hinzustellen, was halt eben seit 50, 60, 70 Jahren existiert, dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass da nichts Neues passiert. Und da wundern sich seltsamerweise trotzdem eine Menge. Und das ist immer so meine Schwierigkeit. So, also, verkauft sich ja nichts. Und dann so, ja, weil ihr auch den gleichen Scheiß immer nach vorne stellt.
Ja, das war so der Punkt, wo ich mir, also gar nicht mal so sehr die alten Sachen zu
Ja.
rezipieren, aber wenn ich so sehe, dass jetzt der Sohn so vielte, wo jetzt wirklich beide tot sind, der Sohn so vielte Asterix dann rauskommt,
Ja.
dann frage ich mich dann auch schon so manchmal, okay, muss ich den jetzt lesen? Nee, muss ich eigentlich nicht, weil, also, aber
Und trotzdem sind halt
grundsätzlich.
die Bestseller immer noch schlechthin, ne? Wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, Amazon bestverkaufteste Comics oder so, ich glaube, irgendwie Platz 1 bis 14 Asterix-Bände und so. Und das ist so Sinnbild für irgendwas.
Aber bei Asterix habe ich, da hätte ich ja relativ nah ans Original. Du hast ja andere Serien, welche zum Beispiel die Spirou, Serie anguckt, mit allen Unterarten, die es da inzwischen gibt, ne, von Fracain entwickelt und dann irgendwie pausiert nach seinem Tod. Und da kommen jetzt Künstler dazu oder die Lucky Luke Hommagen, das sind ja oft dann die Hommage-Serien, wo kommt mit einem komplett anderen Zeichenstil, ich meine, dass ein Ralf König einen Lucky Luke Hommage machen kann, ne? Das ist ja, das hätte man vor 5 oder 10 Jahren auch nicht gedacht.
Oder und gleichzeitig schränkt ihn das natürlich ein, weil natürlich darf er keine Schwänze zeichnen, obwohl er da total Bock drauf hätte.
Ja, aber das ist ja dann wieder die Frage, wie geht man ran und wie kriege ich es trotzdem meine Thematik rein? Hm. Da tut sich dann schon was, die altehrwürdigen Serien weiterzuentwickeln, außer es ist halt wie bei Asterix, dass es so bleiben soll, möglichst nah am Original, wie es ist, ne? Oder wie es früher war. Und da gibt es dann schon, da veröffentlichen sich schon die Verlage, die Serien, die Rechteinhaber, um eben neue Wege zu gehen. Und das finde ich dann spannend. Mag man die Zeichenstile mögen oder nicht, aber man wird dann mal vielleicht wieder auf andere Künstler und andere Darstellungsformen aufmerksam. Ja. Weil man die Charaktere so liebt und mit denen aufgewachsen ist.
Klar. Es ist ein Nostalgie-Ding natürlich auch, ne? Ja. Und wenn man sich da irgendwie so ein bisschen mehr rauswagt, viele Freunde von mir haben jetzt ja auch Spirus gemacht oder Flix macht ja, hat ja jetzt schon mehrere Male.
Das Humboldt-Tier, ne? Und alles.
Genau, also ist ganz mal auf dem Kilami-Band rausgebracht und so. Schön. Und ich finde es trotzdem immer, wenn ich mir das halt allgemein angucke, halt schade, dass es anscheinend nur noch darüber geht, dass halt ein bekannter Name genutzt werden muss, Figuren, die auch nicht von diesen Zeichnern entwickelt wurden. Und ich sehe da vor allem eher immer die Limitation, die das halt auch mitbringt. Ich finde auch, dass es absolut natürlich einen Wert hat, auch Neuinterpretationen. Mhm. Aber wie alles andere, wenn es halt nur noch Star Wars Filme gibt, und man sagt halt, jeder Regisseur, der jetzt irgendwas machen will, muss halt gucken, wie passt deine Vision in dieses Star Wars Universum. So ist das halt. Dann ist das halt schwierig, weil so funktioniert für mich keine künstlerische Innovation und keine Erzählung, die vielleicht zeitgemäßer ist. Und gerade diese klassischen Comics, die wir aus unserer Kindheit kennen, da fehlen ja natürlich auch Dinge. Es fehlt halt Sex. Und das ist ein so elementarer Bestandteil unseres Wesens. Und das halt so abzutrennen, irgendwie zu sagen, so ja, alle Dinge, die im Comic passieren, müssen aber halt dann so clean sein, wenn sie ein breiteres Publikum erreichen wollen.
Aber wenn ich mir jetzt Ralf König angucke, der ist ja nun doch, sagen wir mal, der ist ja nun eine Größe für sich und mit dem, was er immer gemacht hat.
Ich kenne ja Ralf sehr gut. Die Auflagen, die Ralf fährt, sind echt auch relativ überschaubar. Also auch der, ich habe viel mit ihm darüber geredet und wir alle suchen ja irgendwie dann neue Möglichkeiten, auch überhaupt unsere Arbeit zu finanzieren. Und da sind mittlerweile sowas wie Crowdfunding oder eben also was, ich mache ja Steady, so ähnlich wie Patreon und so, wo man im Grunde durch ein Abo-Modell unterstützt wird von Fans, um überhaupt konstant arbeiten zu können. In dem Moment, in dem man darauf angewiesen ist, weil Buchverkäufe einfach bei Weitem nicht mehr überhaupt die Miete zu bezahlen, dann ist das auch eher halt, das ist ein schönes Hobby, halt noch Bücher rauszubringen, aber das ist eigentlich nicht wirklich dann ein Job.
Ja gut, aber es ist natürlich in gewisser Weise jetzt weniger der Sache mit den Klassikern geschuldet, als einfach der Sache, dass halt unheimlich viel durchs Internet sehr schnell verbreitet wird und letztlich auch die den kostenlosen Content raushauen musst, um bekannt zu sein.
Und glaube ich auch. Auch, aber ich glaube auch, dass es, ich kann ja jetzt auch nur über Deutschland reden, weil ich da in der Verlagskultur sehr viel stärker drin war jetzt die letzten 20 Jahre. Ich glaube, dass es extreme Versäumnisse gab, hier einfach neue Talente aufzubauen und neue Themen auch mehr aufzubauen, sondern dass sich da festgehalten wurden immer wieder an den gleichen alten Themen und den gleichen Strukturen, die halt natürlich irgendwann einfach nicht mehr funktionieren oder halt eben nur noch funktionieren, wenn du halt sagst, ich fütter halt das Nostalgie-Ding halt immer wieder an. Aber gerade für Leute, die neue Sachen machen wollen, gibt es da eigentlich überhaupt keine Nische gerade.
Wobei ich glaube, dass das generell im Verlagswesen, im Buchwesen auch gerade so ist. Also das ist, glaube ich, nicht nur visuelle Kunst.
Hm. Das
Es
kann
ist
sein,
auch
da kenne ich mich
generell,
sehr
glaube
weniger
ich,
aus, ja.
ich glaube auch bei Filmen und auch bei allen anderen Kunstformen ist es leider immer ähnliches Schema halt, ne? Also man macht ja die Blockbuster-Ausstellungen im Museum auch immer mit den großen Namen, ne?
Ja.
Weil die ziehen halt, weil, ne, die Institutionen wollen ja auch, dass die Leute ins Museum kommen. Und dann machst du halt die x-tausendste Picasso-Ausstellung und dann hofft man halt, dass da Gelder wieder reinkommen oder irgendwie
Ja.
zumindest ein Teil von dem Budget, das eh schon sehr gering ist, irgendwie wieder abdecken, so, ne?
Es ist natürlich nur für gerade Comic-Künstler sehr, sehr schwierig, weil Comic historisch gesehen schon immer eine brotlose Kunst war für die meisten Leute und
Es wurde halt als eben Kinderkram auch ganz oft, denke ich, abdeklariert. Man hat es
ja.
eben abgeschoben als was, was irgendwie entweder wirklich nur für die Kids ist oder doch mal, noch nicht mal die, weil es ist ja Schmutz und Schund, ne? Also es war ja sogar eine ganze Zeit lang eigentlich verpönt. Und dann ist es halt irgendwie immer noch dieses, ja, also ich meine, es hat ja auch oft noch viel mit Subkultur trotzdem zu tun, ne? Was ja auch der schöne Aspekt davon ist. Also gerade die Comics mit X geschrieben, die ja dann auch irgendwie gerade in den 60er und 70er Jahren in den USA, also Robert Crumb oder sowas, die halt echt auch krasse Sachen gemacht haben, aber wo man halt irgendwie weiß, das wird keine Mainstream-Menge abholen. Jetzt sind sie halt auch langsam in gewissen Kreisen etwas bekannter, aber es ist immer noch schwierig. Und also gerade wenn es so um Underground-Comics geht, denke ich, dann ist es auch manchmal, glaube ich, vielleicht auch, also weiß ich nicht, weil ich bin ja selber nicht dabei, aber von den Akteurinnen und Akteuren vielleicht sogar auch ein Stück weit gewünscht, nicht zu sehr in den Mainstream zu rutschen und eben die kleinen Scenes zu behalten und sich in,
Das
also
weiß
wirklich
ich nicht. Ich weiß auch gar
Subkulturen
nicht mehr, was das
aufzuhalten.
bedeutet heute, ob man das wirklich so klar abtrennen kann, Mainstream und nicht Mainstream. Also am Ende kann man es eigentlich nur unterteilen in Leute, die von ihrer Arbeit leben können, weil sie genug finanziellen Erfolg haben und Leute, die das halt nicht können.
Ja,
Oder
natürlich, absolut.
ja.
Aber ich denke halt eben, also weil das war ja vorhin auch schon mal angesprochen worden, dass sobald eine gewisse Bekanntheit da ist, dann kannst du halt die Schwänze nicht mehr zeichnen oder
Ja.
sowas, die du halt eigentlich machen möchtest. So, also das meine ich halt
Aber kann,
damit,
kannst du
ne?
schon noch machen, also, aber
Kannst du
halt
noch
nicht
machen,
unter einem bestimmten Label.
aber
Ja.
liegt es dann bei jedem Talier aus so, ne? Also das ist halt immer so die Frage. Und
Ja.
ich denke, es ist immer diese Gratwanderung bei allen Kunstformen, auch im Film oder halt eben, wie gesagt, auch in der bildenden Kunst oder im Theater oder was auch immer. Es ist irgendwie dieses Abwägen zwischen, wie weit möchte ich meine eigenen, vielleicht auch kreativen Impulse irgendwie ausleben oder vielleicht bin ich auch bereit, manche Sachen ein bisschen einzuschränken, wenn ich weiß, dass ich dafür aber halt irgendwie meine Miete zahlen kann, so, ne?
Ja.
Oder man teilt halt auf und man sagt, ich habe eine Sache, die mache ich Mainstream-mäßig und den Rest mache ich halt so in meiner kleinen Scene-Bubble und das ist dann das, wo mein Herz halt drin steckt, so, ne?
Das Interessante finde ich, dass, soweit ich das mitkriege, bloß das im Comic-Bereich weder noch funktioniert mittlerweile mehr, sondern dass selbst Comic-Künstler, die einen Namen haben, wie jetzt zum Beispiel Ralf König oder andere Leute, die man einfach halt kennt, trotz allem darauf angewiesen sind, dass sie neben der klassischen Comicproduktion und dem Veröffentlichen andere Standbeine haben. Wie viele haben sich halt auf Bühnenshows mittlerweile verlegt. Das heißt, sie machen Comiclesungen und dergleichen oder arbeiten an komplett anderen Dingen mit, arbeiten an Drehbüchern mit oder müssen als Comedy-Autor zusätzlich arbeiten. Also es ist leider so, dass es da kein Geschäftsmodell gibt, das berücksichtigt, dass der eigentliche Kreative tatsächlich von seinem Werk leben kann.
Aber war nicht zu der Zeit, als Comic oder Cartoons, sagen wir mal, hauptsächlich über dieses Syndicated an Zeitungen verkauft wurden, viel kommerzieller und viel stärker von diesen Vermarktern dann abhängig und dadurch eigentlich eher unfreier?
Auch da ist es ja eine bestimmte, sehr bestimmtes Segment, das du ansprichst, weil das, was halt über Syndikate an Zeitungen verkauft wurde, waren Cartoons. Das ist ja eigentlich wieder dann bei mir. Das heißt, da reden wir auch nicht über Langcomics, sondern eben eigentlich über Cartoons,
Das
über
war
Comic-Strips.
ja ganz bewusst
Ja.
in die Richtung jetzt gegangen, ja klar. Und die
Ja,
Leute mussten ja
wahrscheinlich.
auch in den Zeitungen stehen, um Bücher zu verkaufen. Also.
Ja, oder haben gar nicht so viele Bücher verkauft. Es gab wirklich so diese goldene Ära, von der ich immer gehört habe und die ich knapp verpasst habe. Vielleicht wurde mir diese auch so karottenmäßig einfach immer
Das
vor die Nase
gelobte
gehalten.
Land.
Wenn du dich nur ein bisschen mehr anstrengen würdest, dann wärst du vielleicht auch. Aber eigentlich hörte das gerade so auch auf. Weißt du, dass Martin Perscheid tatsächlich eine Zeit noch mitgenommen hat, in der er in so vielen Zeitungen war, dass der sehr, sehr gut verdient hat, da eine Zeit lang mit. Aber alles, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, seit halt eben auch das große Zeitungssterben losging, da kenne ich eigentlich niemanden mehr, der das noch geschafft hätte. Und es ist natürlich auch eher, muss man sagen, wenn man da richtig drüber redet, auch eher so ein amerikanisches Phänomen eher wieder, weil es da einfach natürlich eine so viel größere Reichweite gab und so viel bekanntere Marken wie eben Peanuts, Garfield, Häger, die dann weltweit in tausenden Zeitungen gleichzeitig erschienen sind. Also das sind die Leute, die natürlich dann extrem reich geworden sind damit auch. Und da gibt es mit Sicherheit auch Leute, die dazwischen irgendwo zumindest genug verdient haben, um davon zu leben. Ich habe außer der Legende von Martin Perscheid da nie drüber gehört, dass jemand tatsächlich durch Zeitungs-Syndication in Deutschland wirklich noch hätte existieren können. Ja.
Weil natürlich die deutschen Zeitungen auch schon damals ganz viel amerikanische Comics Cartoons übernommen
Genau,
haben.
und wo das
Also
halt
den
über Bulls
Garfield und
Press
den Hager, den
oder
gab es
so.
ja auch. Ja.
Ja, und die Dinger natürlich auch für den Spottpreis zu haben waren. Da hast du dann irgendwie halt deinen täglichen Comicstrip für 25 Mark gekriegt. Und davon behält halt noch die Agentur dann die Hälfte. Und dann geht es noch weiter an über einen Agenten oder so. Und dann kommen halt am Ende dann bei dir irgendwie dann kommen ein paar Euro an. Da kannst du trotzdem glücklich sein, wenn das täglich passiert. Aber meistens passiert es halt wöchentlich. Das war auch kein Geschäftsmodell mehr. Also es ist immer so der Spagat. Also wir reden ja auch über unterschiedliche Dinge, ne? Es ist mir schon klar, dass auf der einen Seite geht es um kreative Erfüllung und was kann Comic eigentlich alles sein und was für tolle Geschichten könnte man da erzählen oder wie weit kann man sich da aus dem Fenster lehnen, mit was man überhaupt darf. Und auf der anderen Seite halt, wie existiert man davon?
Aber einfach nur der Bezug letztlich, ich glaube auch in den Superhelden-Comics oder sowas, die Leute, die kommerziell erfolgreich waren, waren, glaube ich, auch damals die leute, die an die Bedürfnisse der großen Verlage sich angepasst haben, und die
Ja, und
Leute,
selbst die
die
sind ja über den Tisch gezogen worden. Also viele von den Leuten, die heute noch extrem bekannte Comicfiguren kreiert haben, Superhelden kreiert haben, sind halt in Armut verstorben und teilweise komplett unbekannt. Also gerade wirklich Superhelden sind eigentlich so, und ich weiß da wenig drüber, muss ich dazu sagen. Aber sind für mich so ein Sinnbild dafür, für diese Industrialisierung von Comicproduktion, in der das halt am Fließband gemacht wurde und es halt eben auch nicht darum ging, das ist der Creator, der hat das gemacht und so. Stan Lee wurde da halt irgendwann so ein bisschen hochgehypt und das ist der Einzige, den man da so, der halt seine späte Ehre da gekriegt hat. Und selbst das ist ja eine sehr ambivalente Figur, aber es gibt ganz, ganz viele Creator, die damals einfach unter die Räder geraten sind, weil sie halt für ein Appel und ein Ei ihre Rechte an ihrer Kreation verkauft haben am Anfang und dann rausgeschmissen wurden und dann hat halt die Firma ohne sie weitergemacht.
Wenn wir jetzt einmal zur Anfangsfrage zurückkommen, einmal an die Runde, was würdet ihr denn sagen? Ist es Kunst, ist es Kultur, ist es Kinderkram? Ich meine, es ist wahrscheinlich relativ offensichtlich, dass es nicht nur Kinderkram ist, aber was meint ihr denn? Vielleicht fangen wir mit Irene an.
Also für mich ist Comics ganz klar Kunst, weil du hast viele Ausprägungsformen. Du holst die Zuschauer, Leser ab, und nicht umsonst ist es gerade im franko-belgischen Raum auch als neunte Kunst neben Bildhauerei, Film, Fotografie und so weiter. Und wenn du gerade in Belgien und Frankreich mal oder einfach mal ein paar Tage nach Brüssel fährst, du kommst an Comics nicht vorbei in den verschiedensten Ausprägeformen. Und es
Und
hat
gutem
jetzt
Essen übrigens.
und gutem Essen.
Ja, sehr
Das ist
wichtig.
richtig. Das ist richtig. Nee, und das
Wollte
ist
wieder
für
bei
mich,
Garfield werden.
für mich ist ganz klar eine Kunst, weil eine unfassbare Kreativität dahinter steht, die ich grenzenlos bewundere, weil ich kann es nicht. Ich konsumiere es unfassbar gerne. Und deswegen ist für mich die Antwort ganz klar: Es ist eine Kunstform in den verschiedensten Unterausprägungen, wenn ich das mal so nennen darf.
Was sagst du, Joanna?
Na, ganz klar Kunst. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die neunte Kunstform. Und für jemanden, die halt sich ohnehin sehr lange auch mit Pop Art und ich sage jetzt mal so diesem Zusammenbruch des hochtrabenden Kunstgedanken befasst hat. Also, ne, gerade die Verwendung von Comicstrips auch in Gemälden damals, als dann Andy Warhol und Roy Lichtenstein damit angefangen haben, das gab ja Riesenaufschreie damals, weil dann irgendwie diese, auch teilweise waren es ja nicht nur Comics, es waren ja auch Werbung und diverse andere angeeignete Bildelemente. Und dieses Zusammenbrechen von diesen E und U und diesen hoch und niederkulturellen. Das ist was, was mich schon immer sehr interessiert hat. Und ich würde halt auch nie solche Aufspaltungen unbedingt irgendwie propagieren wollen. Und ich denke, bei den Comics ist es genau das Gleiche. Man hat ihnen die ganze Zeit vorgeworfen, es ist irgendwie nur Kinderkram oder es ist irgendwas, was womöglich auch noch gefährlich für die Jugend ist. Und dass es aber halt einfach ein unglaubliches Talent bedarf, um überhaupt auch also zeichnerisch das umzusetzen, aber dann eben auch sich gesamte Geschichten auszudenken, die weiterzuentwickeln oder also halt Charaktere zu entwickeln, die über Jahrzehnte hinweg uns quasi durch unser Leben begleiten. Das ist natürlich also ganz klar ohne Frage Kunst.
Ladi, was meinst du?
Kinderkram.
Yeah! Okay, ein Strich bei Kindergraben.
Weil
Bei Kunst. Wir
ich
entscheiden
bin
das jetzt hier.
jetzt, ich bin am 9. Mai, bin ich 50 geworden.
Alles Gute nachträglich.
No
Danke.
9. Mai auch. Ich bin auch
Ja.
9. Mai.
Oh, das ist ein
Ja.
Cartoon-Geburtstag,
Geburtstag, Buddies!
Comic-Geburtstag.
Yay!
Und ich bin in keiner Weise erwachsen. Ich fühle mich wie ein Kindskopf. Und ich glaube, das ist ein Medium für uns Kindsköpfe. Darum ist es Kinderkram. Aber es ist auch gleichzeitig Kunst, denn du brauchst Talent, um das zu machen. Du brauchst eine Idee, das zu machen. Du brauchst Können, das zu machen. Es ist alles. Es ist definitiv eine Kunstform. Es ist wichtig. Ich finde, das hat einen Bildungsauftrag auch. Oder es ist vermittelt immer irgendwas. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es das schon so ewig lange gibt, finde ich, ist das auch ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Kunstform, ein sehr wichtiges Medium.
Also wir fragen Kunst, Kultur oder Kinderkram und Vladi sagt ja.
Definitiv.
Joscha, was sagst
Und
du?
Kultur natürlich auch, ne?
Ja.
Mein Kunstbegriff ist so flexibel, dass ich finde, dass alles irgendwie Kunst sein kann. Ich finde, dass es insofern, ja, alles kann Kunst sein oder alles kann Schrott sein, halt genau. Und das ist eigentlich ja wieder dann eine sehr persönliche Wahrnehmungssache. Und deswegen, ja, absolut. Klar können Comics Kunst sein, sind es aber nicht immer.
Dazu würde ich jetzt auch Bernd noch gerne hören.
Ich habe erstmal eine letzte Frage an die beiden Donaldisten. Kennt ihr den ostsibirischen Koryakenknacker?
Klar.
Die kennen den sehr schön. Das beruhigt mich. Vielen Dank. Das war's schon, ja.
Was ist
Ich
das
habe
denn? Das will ich
bisschen
jetzt aber
mehr
wissen.
Kontext.
Ja.
Eine Bernd-Frage,
Jetzt will ich wissen, was
wirklich.
das ist.
Ja.
Das
Der
ist
ostsibirische
ein.
Koryakenknacker. Nö, keine Ahnung. Erklär bitte, Irene.
Das ist ein Vogel, der in
Ein Vogel.
Ostsibirien
Genau.
vorkommt und er heißt halt ostsibirischer Koryakenknacker.
Genau, und
Es
schreit
gibt
gern,
übrigens einen
gern rum.
Mit-Donaldisten, der das als Nickname hat.
Ja, überlege ich mir auch gerade, ja. Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, ich habe mal geguckt heute, wir hatten in den letzten 3 Jahren hatten wir im GWP-Blog 4 Comics, also eigentlich Graphic Novels, wenn man so will, vorgestellt. Alle 4 zum Thema Verschwörungstheorien. Was anscheinend was darüber aussagt, welchen Stellenwert und welche Thematik diese Comics heute behandeln. Ich habe sie alle 4 gelesen. Ich konnte nichts damit anfangen. Also die Zeichnungen haben mir nicht gefallen. Das war mir viel zu überladen. Ich habe nicht verstanden, soll das jetzt ein Buch sein? Soll das ein Comic sein? Soll das irgendwie eine Mischung aus beiden sein? Was soll das? Das ist völlig mit Text überladen. Ich habe nichts davon verstanden. Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe. Ich müsste das vielleicht meinem Patenkind schenken und einfach mal fragen, was hältst du davon? Also ich kann nur sagen, wie gesagt, auch im GWP-Blog sind Comics bzw. Graphic Novels angekommen, was immer das aktuell darüber aussagt ist.
Ja, ich hatte neulich einen Wissenschaftscomic in der Hand, der nannte sich zumindest so, war aber auch wahnsinnig textlastig
Ja,
eigentlich und
stimmt, ja.
relativ für meine Begriffe, also die Möglichkeit des Gezeichneten bei weitem nicht ausgenutzt. Also
Nee, genau, ja.
es war ein Wissenschaftserklärbuch, einfaches Wissenschaft einfach erklärt. Mit ein paar Bildern dazu, also schon für Erwachsene, aber halt mit ein paar Bildern dazu,
Also ein
von denen ich nicht
bebildertes
so recht wusste,
Sachbuch
was sie
im
eigentlich sollen.
Prinzip, ja.
Ja, genau. Aber das, ja. Wenn wir natürlich jetzt gerade gesagt haben, dass es schwierig ist, mit Comics Geld zu verdienen, möchten wir euch, und das ist ja kurz nach 9 jetzt schon, und
Aber wir kriegen Geld.
Joscha erwähnte schon, wir haben doch selber keins. Joscha erwähnte schon, dass es Zeit zum Essen ist, aber wir wollen euch wenigstens noch Gelegenheit geben, ein bisschen für Dinge Werbung zu machen, die euch entweder finanzieren oder die euch anderweitig wichtig sind. Insofern, ja, vielleicht habt ihr im Museum was Erwähnenswertes, wo Leute
Ja,
nach
also
Frankfurt
natürlich,
strömen müssen jetzt.
natürlich, wie gesagt, unsere tolle Dauer- und Sonderausstellungen, also das sowieso. Aber wir haben auch für alle, die irgendwie mal Milliardär werden wollen, den Club der Milliardäre. Das ist ein Unterstützerverein des Erika Fuchs Hauses. Und für 3,13 € im Monat ist man dabei. Und dann genau 3,13 darf man sich Milliardär oder Milliardärin nennen. Und genau, das kommt mit ab und an vergünstigten Eintritten bei Veranstaltungen und eben auch alle halbe Jahre in einem Newsletter von meiner Eins. Also genau, und wie gesagt, auch mit einem lustigen Ansteckerchen und einer Urkunde. Also man ist Teil eines Vereins auf jeden Fall.
Ich würde gern hinzufügen, geht zu Veranstaltungen wie dem Comic-Salon Erlangen, dem Comic-Festival München, die Comic-Jade in Aachen, geht in die kleineren Museen auch wie den Schauraum Comic, den Schauraum in Dortmund oder wo auch immer. Geht hin, guckt es euch an, unterstützt auch die kleinen, jungen und neuen Zeichner und Künstler
Vor allen
und
Dingen die
seid
Lebenden.
einfach. Und die Lebenden, genau, und seid einfach offen, egal ob das jemand ist, der einen großen Namen hat, wie jetzt Joscha zum Beispiel, oder jemand, der ganz neu dabei ist. Lasst euch drauf ein, guckt es euch an, unterstützt, zahlt bei Steady ein paar Taler, die tun euch nicht weh, helfen aber den Künstlern und seid einfach offen und schaut euch das an. Das wäre mein Appell jetzt.
Darf ich noch? Auch? Schön, guck mal. Ich habe gerade dieses
Selbstverständlich.
wunderschöne neue Buch rausgebracht und ich habe ja seit ein paar Jahren keinen Verlag mehr. Ich mache das ja mittlerweile alles selbst und
Ah,
deswegen
okay.
liegen mir diese Bücher sehr am Herzen und das sind meine gesammelten Cartoons der letzten 2 Jahre. Über 250 Seiten sind da drin und was ich ja mittlerweile immer mache, ist, dass ich zu jedem Cartoon ein Bonuspanel zeichne. Das heißt, immer auf der einen Seite ist dann der farbige Cartoon und wenn man dann umblättert, auf der Rückseite dann immer noch eine kleine Fortsetzung zu diesem Cartoon. Und das funkelt wunderschön und fühlt sich sehr gut an. Das müsst ihr mir glauben, das kann man nicht sehen. Und das gibt es bei mir, aber gibt es jetzt auch mittlerweile in allen Buchhandlungen. Und ich freue mich sehr drüber, wenn das ein paar Leute noch für ihre wertvollen Taler, wie man hier sagt, erstehen würden.
Ich habe den Vorgänger, der ist super.
Oh, Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns in Erlangen, dann kriegst du das Neue.
Definitiv,
Super.
definitiv sehen wir uns.
Ich habe nur was ganz Altes.
Oh, das fängt Suizid noch. Das ist sogar auch noch cool.
Vladi, wer bucht
Vladi, du
uns
hast
denn?
noch nicht.
Genau.
Kontaktiert mich, ich male euch alberne Bildchen.
Viele Tentakel.
Mit Tentakel.
Wie kontaktiert man dich denn am besten?
Internetseite, Facebook, man findet mich.
Also, man findet
Atelier
dich.
Vladi.
Okay, gut.
Atelier
Danke.
Vladi, ja. Jo,
Dann kommen wir zu unserem
dann
Werbeblock, oder
sind wir
Holm?
durch.
Kommen wir zu unserem Werbeblock. Wir müssen tatsächlich nicht auf das WTF in Leipzig aufmerksam machen. Das
Genau.
war schon. Und es war wie immer grandios. Und ich bin aus Leipzig abgefahren und freute mich schon aufs nächste Jahr.
Ja, Dito.
Nee, war eine tolle Sache. Und ja, insofern haben wir vor allen Dingen auf unsere nächste Folge aufmerksam zu machen, oder?
Genau.
Wir reden am 3.6.
3.6., genau.
über Systemsprenger und die Grenzen der Jugendhilfe. Wieder
Spannend.
mit interessanten Gästen, die in dem Feld zu tun haben und sich da auskennen. Und ja,
Genau.
es wird wieder hochinteressant werden, denke ich.
Toll. Ja, dann danke an alle vier Cartoonisten, Schrägstrich Cartoon-Liebende und Cartoon-Experten, was ihr alle seid. Danke ans Stammteam, danke ans an Lydia, danke ans Team im Hintergrund und danke an alle, die zugeschaut oder zugehört haben. Und jo. Bis dann.
Gerne, danke für die Einladung.
Ja. Tschüss, danke euch.
Tschüss. Tschüss.